Der krasseste Moment für mich war, als ich, da war ich noch deutlich jünger, ein Topmanager vor mir geweint hat. Das hat viel verändert. Die hatte so ein Selbstbewusstsein, die war so authentisch, die war so cool, die stand da irgendwie vorne auf der Bühne und ich habe so gedacht, so will ich auch gerne sein. Und dann sitzt man irgendwo in der Runde und denkt, oh, der sagt ja jetzt was Schlaues oder auch auf wäre ich nie gekommen. Also als junge Frau in so einer Managementwelt macht man sich halt solche Gedanken und heute weiß ich, dass...
Das eine ist ja, Glaubenssätze zu erkennen, aber die wahre Arbeit liegt ja darin, sie loszuwerden.
Ja, auf so vielen Ebenen. Also was ich hatte früher so unfassbar Bühnenangst. Heute stehe ich auf Bühnen. Ich meine, ich eigentlich, muss man das selbstbewusst sagen, ich war bei Markus Lanz. Wer bin ich eigentlich wirklich? Was kann ich besser als 95% der anderen? Heute glaube ich, bin mutig vor allem deshalb, weil ich weiß, was ich kann. Und dieser Moment, der hat alles verändert.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist die Leadership-Expertin Laura Bornmann. Trotz ihres noch sehr jungen Alters gilt sie als eine der führenden Stimmen in der deutschsprachigen Leadership- und Führungsdiskussion. Sie selber ist sehr früh im Rewe-Konzern zu einer der jüngsten Führungskräfte befördert worden, hat da eigene Erfahrungen gesammelt und das auf der Plattform LinkedIn sehr offen und authentisch geteilt und hat es da zu einer sehr großen Reichweite gebracht und gilt heute als eine der führenden Stimmen. Sie hat ein wunderschönes Buch rausgebracht, was erstmal etwas, ich sag's mal, austauschbar New Leadership heißt, aber wenn man reinliest, dann sieht man, dass da sehr spannende, sehr interessante Aspekte sind, die nicht nur für Führungskräfte hochgradig relevant sind, sondern für Menschen insgesamt in ihrem Leben. Das ist so eine meiner großen Learnings aus dieser Diskussion, dass Dinge, die häufig für Führungskräfte relevant sind, auch für die Führung des eigenen Lebens, das Auf und Ab des Lebens hochgradig relevant sind. Laura ist nicht nur eine sehr kompetente, sondern auch eine sehr authentische, sehr sympathische Gesprächspartnerin und von der man viel lernen kann. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Laura Bornmann. Laura, du bist Leadership-Expertin. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie es dazu kam, wie du dir so einen Status erarbeiten konntest. Was mich interessiert ist, was ist der emotional intensivste Leadership-Moment, den du in deinem Leben selber erfahren hast? Entweder wo du selber Führungskraft warst oder eine Führungskraft einer unterstellt warst.
Da fallen mir jetzt viele Momente ein, aber ich glaube, der krasseste Moment für mich war, als ich, da war ich noch deutlich jünger, ein Topmanager vor mir geweint hat. Das war krass, das hat viel verändert. Ich habe gedacht, irgendwie in dem Moment, wie, das kann doch jetzt nicht sein. Irgendwie, der hat doch hier so eine Verantwortung, der ist in dieser Funktion, der kann doch jetzt nicht vor mir weinen. Also ich hatte selber dieses Bild, das ist doch jetzt voll schwach und das passt doch überhaupt nicht. Und wie soll der denn jetzt hier irgendwie ein Unternehmen führen? Und habe dann verstanden, auch erst nach ein paar Tagen, dass das eigentlich deshalb ein krasser Moment war, weil ich gemerkt habe, dass ich danach viel mehr Respekt vor dieser Person hatte, dass ich mich ganz anders mit dieser Person identifizieren konnte. Und auch für mich, das war schon auch ein Moment, und darüber schreibe ich auch im Buch, wo ich dachte, okay, der ist ja irgendwie auch menschlich, der hat auch Gefühle, der macht sich auch Sorgen, der hat auch Ängste und der ist ja gar nicht mehr so weit weg von mir. Das war krass. Mhm.
War das für dich unpassend in dem Moment?
Ja, in dem Moment... Also, wenn ich mich da so reinfühle, das war so ein bisschen, ich habe mich sogar ein bisschen irgendwie so fremdschämen ein bisschen. Also, irgendwie krass, dass ich das so sage, weil ich stehe ja genau für dieses Thema Menschlichkeit in der Führung, weil ich weiß, was für eine Energie das freisetzt. Aber in dem Moment, ja, fand ich das irgendwie unpassend, weil ich da auch noch ein ganz anderes Bild von Führung hatte und wie Führungskräfte zu sein haben müssen.
Wir sprechen später noch drüber. Du propagierst ja auch Verletzlichkeit als eine moderne Leadership-Eigenschaft und das kann, glaube ich, zwei Ausprägungen einnehmen. Im einen Fall kann es einen schwächen und vielleicht sogar die Karriere kosten.
Total,
und
ja,
richtig eingesetzt kann es aber auch zur Superpower werden. Bin ich ganz gespannt auf deine Perspektive. Lass uns mal, bevor wir in die ganzen Fachthemen einsteigen, ein bisschen zurückspulen in deinem Leben. Mhm. Was ist denn so der früheste Moment in deinem Leben, den die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Mhm. Wo fange ich an? Also ich habe den ganz normalen Kindergarten gegangen, in die Schule, habe Abitur gemacht. Bin tatsächlich sehr ländlich groß geworden und habe dann nach dem Abitur, habe ich mich gefragt oder auch schon während des Abiturs so, was willst du eigentlich mal werden? Wie sich das alle so fragen? Und habe dann irgendwie so, wie heißt das so, Berufsorientierungsfragebögen ausgefüllt und irgendwie mit Menschen gesprochen, habe dann mal hier und da ein Praktikum gemacht. Dachte lange Zeit, oh, Lehrerin ist der perfekte Job. Hatte einen Lehrer, der sich sehr auch dafür stark gemacht hat und gesagt hat, so irgendwie Wirtschaft, das sind nur Verbrecher. Lehrerin ist was Feines. Mhm. Und habe immer auch schon Nachhilfe gegeben und so. Und genau, und ich habe mich tatsächlich am Ende dann für den wirtschaftlichen Weg entschieden, habe ein duales Studium gemacht bei Rewe. Aber auch interessant, ich habe mich dafür bei vielen Unternehmen beworben. Also ich wollte ein duales Studium machen, weil ich dachte, okay, ich hatte das schon in mir, dass ich irgendwie unabhängig sein wollte, auch von meinen Eltern. Und dass ich irgendwie auch verstehen wollte, also jetzt nicht nur irgendwie erstmal studieren viele Jahre, weil ich hatte gar keine Ahnung von Wirtschaft. Habe irgendwie so gedacht, okay, damit kann man irgendwie Geld verdienen und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, da einen Job zu haben. Oder gibt es unterschiedliche Jobs. Und habe dann gedacht, nee, irgendwie, ich brauche auch sowas, was praxisorientiert ist. Und damals war das noch gar nicht so üblich, aber immer mehr. Und dann habe ich mich bei vielen Unternehmen beworben und bei Rewe hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Und das habe ich mich neulich noch gefragt, wieso denn eigentlich dann Rewe? Und wie so oft, die Menschen machen den Unterschied. Und ich hatte da damals so einen richtig coolen, jungen Ausbildungsleiter, der hat mich damals abgeholt und der hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Ja, und dann habe ich mich für Rewe entschieden und genau, und habe da kommen wir dann nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, habe da dann verschiedene Stationen inne gehabt und am Ende dann schon auch irgendwo Karriere gemacht, wenn wir es dann heute so nennen wollen. Ja,
ja, eine steile Karriere. Ich habe in deinem LinkedIn-Profil ein bisschen gestöbert und einen Post, der gar nicht so alt ist, da schreibst du, dass du dich lange dafür geschämt hast, kein echtes Studium zu haben.
Ja, stimmt, ja.
So, nimm uns da mal ein bisschen mit. Du hast jetzt von dualem Studium gesprochen. Ja. Manche würden vielleicht gar nicht so sehr den Unterschied sehen. Mhm. Warum hast du dich da in irgendeiner Form zweitklassig gefühlt?
Ja, ich weiß noch, wie viel ich da damals gegoogelt habe, wie viel das denn irgendwie, ist das eine besser oder was ist ein Mehrwert, weil ich hatte ja den Vorteil, dass ich diese Praxiserfahrung einfach schon hatte. Das hatte ich in einem Post auch geschrieben. Also ich habe da ganz viele verschiedene Bereiche kennengelernt. Also ich war auch lange im Lager, dann auch auf der Fläche in den Rewe-Märkten, musste früh aufstehen. Ist auch nochmal ein anderer Schlag Mensch teilweise, mit denen man zu tun hat. Also coole Leute, bodenständige Leute teilweise. Und das war schon eine coole Erfahrung. Und gleichzeitig muss man sagen, die Eltern prägen einen ja auch stark und mein Papa, ich glaube, der hat damals auch nicht so richtig verstanden, was ist so ein duales Studium, weil er ist selber Akademiker und hatte jetzt so gedacht, okay, jetzt hast du irgendwie Abitur und ich bin die Älteste, ich habe noch zwei jüngere Schwestern, so jetzt musst du mal irgendwie studieren und was Vernünftiges machen. Mhm. Und er hat mich schon irgendwie auch beeinflusst und Freundinnen, die dann irgendwie ganz normal studiert haben. Und da habe ich immer so gedacht, okay, das eine ist irgendwie nur Fachhochschule und das andere ist ein irgendwie Universitätsstudium. Ja, und das waren immer so Fragen. Also es war schon oft so, dass ich dieses Gefühl hatte, okay, es ist nur Fachhochschule und es ist irgendwie weniger theoretisch. Vielleicht auch der eine oder andere hat dann mal gesagt, naja gut, das ist ja eh einfacher. So, und ja, und das war schon ein Thema. Heute ist das nicht mehr so, aber heute bin ich eben auch gefestigt da und früher war ich das eben noch nicht.
Wenn Menschen heute, es hören auch viele junge Menschen zu, genau vor dieser Entscheidung stehen, was kannst du mit dem Wissen, wie der eine Weg verläuft und mit dem Gefühl, was du dadurch auch bekommen hast, was kannst du heute für eine Empfehlung aussprechen?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es ist normal und es ist ein Reifeprozess. Wenn man irgendwie noch jung ist, dann hat man halt viele Erfahrungen noch nicht und man weiß vieles noch nicht. Und ich glaube, und das ist auch schön, wie sich die Arbeitswelt da gerade verändert. Ich glaube, das Wichtigste ist, man kann Dinge auch mal ausprobieren und man kann sagen, hey, okay, ich mache das jetzt. Also ich finde es super cool, wenn Leute sagen, hey, ich habe am Anfang irgendwie Medizin studiert, aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht meins nach anderthalb Jahren und ich mache jetzt mal was anderes. So, und ganz viele trauen sich das eben nicht und machen das einfach weiter und sind nachher total unglücklich in ihren Jobs. Und wie cool ist es zu sagen, hey, nach anderthalb Jahren, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück und alle anderen sind vielleicht schon viel weiter, aber ich habe dann irgendwie viel mehr über mich selber erfahren. Ich habe irgendwie gemerkt, was vielleicht doch besser zu mir passt. Deswegen dieses, da nicht zu streng zu sein und zu sagen, okay, ich probiere mal Dinge aus und wenn es nicht passt, dann mache ich es halt nochmal neu, dann mache ich was anderes. Also ich habe heute wirklich die Einstellung und ich bin wirklich ein Mensch, der sich Mut hart erarbeitet hat und auch hart erarbeitet hat, weniger Selbstzweifel zu haben. Die habe ich immer noch, aber lange nicht so sehr wie früher. Und deswegen glaube ich, dass so dieses einfach mal Dinge ausprobieren und sonst einfach was anderes machen und dieses, hey, wenn du irgendwas willst, glaube ich, man kann schon ziemlich viel schaffen, wenn man etwas wirklich will. Diese Einstellung habe ich heute, ja.
Du hast einen schönen Satz gerade gesagt, der ist sofort hängen geblieben. Du hast dir deinen Mut mit hart erarbeitet.
Mhm.
Das ist irgendwie so ein Knoten im Kopf, weil viele würden sagen, das ist eine Eigenschaft, die hat man oder man hat sie nicht. Aber wie so viel im Leben, mit harter Arbeit kann man viel erreichen. Also nimm uns da mal mit, wie sieht so eine harte Arbeit an der Eigenschaft Mut aus? Was waren so Stationen, was waren Wendepunkte in deinem Leben, wo du da einen Schritt nach vorne gekommen bist?
Also ich glaube, genau um das auch nochmal, weil ich werde oft gefragt, kann man Empathie lernen? Und ja, Empathie kann man lernen, aber es gibt eben Menschen, die sind vielleicht von der Persönlichkeit her empathischer, aus welchen Gründen auch immer, und denen fällt es leichter, empathisch zu sein. Ne? Also gerade wenn wir über das Thema Führung sprechen, hat das massive Vorteile. Aber die Menschen, die empathischer sein wollen, können das auch werden. Mhm. Und ich glaube, in Bezug auf Mut ist wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, über die Situation beschreibe ich auch im Buch. Heute ist es eine Freundin von mir, eine junge Gründerin. Und ich habe sowieso immer Gründer, junge Gründerinnen, gerade auch noch Frauen nochmal, ne? Ich habe die immer so, auch heute noch, also das hat mich immer fasziniert. Ich habe die total bewundert. Und ich weiß noch, die Rebecca heißt sie, wie ich sie damals kennengelernt habe. Da war die irgendwie Anfang 20 und die hat ein Unternehmen gegründet. Nomu heißt das Unternehmen, kann ich an der Stelle auch mal sagen. Und die hatte so ein Selbstbewusstsein, die war so authentisch, die war so cool, die stand da irgendwie vorne auf der Bühne und ich habe so gedacht, boah, so, ich war viel älter als sie, was heißt viel älter, ein paar Jahre, und habe gedacht, boah, so will ich auch gerne sein. So, und ich habe mit ihr dann darüber auch gesprochen und auch noch mit anderen Menschen darüber gesprochen, weil mich das immer interessiert hat, so Menschen, die schon in jungen Jahren so mutig sind und so selbstbewusst ein Unternehmen gründen und voll ins Risiko gehen. Und ich habe festgestellt, es liegt einfach, wie so viele andere Dinge auch, viel natürlich auch in unserer Erziehung begründet. Und bei ihr war das so. Also ihr Vater hat ihr immer gesagt, hey Rebecca, wenn du willst, du kannst alles schaffen. So. Mhm. Und da komme ich halt aus einem sehr sicherheitsorientierten Umfeld einfach. So, werd Lehrerin, beschreibe ich auch im Buch. Das hat natürlich irgendwie auch den Grund, hey, da hast du ein sicheres Einkommen, du bist verbeamtet, dich kann keiner so schnell rausschmeißen. Wenn du Kinder bekommst, ist das super. So, und ich glaube, das hat mich natürlich geprägt. So, und damit einhergehend eben viel auch Selbstzweifel. Ich beschreibe ja auch im Buch dieses, Laura, du bist zu nett, so wirst du nicht Karriere machen. Und selber auch geglaubt, oh, ich bin da nicht perfekt genug, ich bin nicht klug genug. All diese Dinge. Das war, glaube ich, so eine Kombination aus vielen Dingen, warum ich nicht mutig war. Vor allem, und ich glaube, das ist vor allem der Grund, weil ich selber nicht wusste, was ich wirklich kann. Und das war der Schlüssel tatsächlich, dass ich, als ich dann in die Position kam oder wusste, dass ich Personalentwicklungsleiterin werden sollte, habe ich mich vor allem, und das ist eigentlich eine Reise zu mir selbst gewesen, muss ich sagen, weil ich total viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, wer bin ich eigentlich wirklich, was macht mich aus, was kann ich besser als 95% der anderen Menschen und wo will ich einen Unterschied machen. Weißt du, in dieser Moment, der hat alles verändert. Und heute, glaube ich, bin mutig vor allem deshalb, weil ich weiß, was ich kann. Und ich kann selbstbewusst dazu stehen, zu den Dingen, wo ich vielleicht nicht so gut bin.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking Marketing-Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie, ATP, zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Das, was du jetzt beschreibst, nehmen sich viele Menschen häufig vor, aber tun es am Ende doch nicht. Aus Angst vor den Emotionen, aus Faulheit, aus Bequemlichkeit, aus Zeitmangel, aus was auch immer. Und du schreibst in einem schönen Buch, das werden wir gleich auch uns ein bisschen detaillierter ansehen, sagst du, dass du viel dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigt hast. Mhm. Glaubenssätze kennen manche vom Begriff her, also die tiefen inneren Überzeugungen. Du hast einen schon fallen lassen, dass du nicht schlau genug bist, dass du vielleicht zu nett bist oder so. Das sind so, einfach so Überzeugungen, die man irgendwo mal über sich aufgeschnappt hat. Was würdest du sagen, war auf deinem Weg der Glaubenssatz, der dich am meisten ausgebremst hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dieses, du bist zu nett, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ne? Da steckt auch hinter, du bist zu weich, du bist zu angepasst, du bist zu konfliktscheu. Und das hat mich, glaube ich, schon in Bezug auf das Thema Führung am meisten ausgebremst. Mhm. Das auf jeden Fall. Du bist nicht hart genug. Du kannst dich nicht durchsetzen. Und es war tatsächlich ja auch früher so. Also das beschreibe ich auch im Buch, dass ich, deswegen auch, das passt auch zu dem, dass ich mir das hart erarbeitet habe. Ich war früher nicht diejenige, die ihre Meinung gesagt hat. Also auch schon in Freundesgruppen oder so. Weil ich wollte halt Harmonie. Mhm. Also das war tatsächlich ein Thema. Apropos Harmonie, ist jetzt nicht unbedingt der Glaubenssatz, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wesentliches Thema gewesen, diese Harmoniebedürftigkeit, die es irgendwie, ich möchte es den Menschen recht machen, ich möchte am liebsten, dass alle glücklich sind. Und da bin ich natürlich heute auch schlauer, dass das nicht funktioniert, gerade natürlich im Business-Kontext nicht. Aber ja, ich glaube, diese beiden Dinge, die haben mich am meisten ausgebremst. Und immer mal wieder natürlich, wir haben es gerade angesprochen, dieses, ne, du bist nicht schlau genug. Man denkt sich dann schon, dann sitzt man irgendwo in einer Runde und denkt, oh, der sagt ja jetzt was Schlaues, oh, der auch. Oft sind es Männer gewesen. Und man hat so gedacht, boah, darauf wäre ich nie gekommen. Mhm. Und da bin ich heute auch schlauer, weil ich auch weiß, alle anderen denken genau das Gleiche. Und wenn jemand von seinen fachlichen Themen spricht, ist ja klar, dass ich das jetzt nicht so nachvollziehen kann. Aber so als junge Frau, vielleicht ist es nochmal ein Unterschied als Frau, kann ich mir vorstellen, in so einer Managementwelt, macht man sich halt solche Gedanken. Und heute weiß ich, dass ich damit auch nicht alleine bin. Ja.
Das eine ist ja, Glaubenssätze zu erkennen, sie mal aufzuschreiben oder so. Aber die wahre Arbeit liegt ja darin, sie loszuwerden, dass sie nicht mehr unterbewusst steuern. Und jeder weiß, man kann die umwandeln in positive Sätze etc. Aber da steckt ja Arbeit dahinter, steckt Methodik dahinter. Mhm. Nimm die Menschen, die zuhören, doch mal bitte in diesen Prozess mit, was du gemacht hast, wie es für dich funktioniert hat, dass du sie nicht nur erkannt, sondern eben auch in andere, dir hilfreichere Überzeugungen umwandeln konntest.
Ja, auf so vielen Ebenen. Also was ich, du sagtest gerade so, dieses Glaubenssätze umwandeln, auflösen, neu formulieren. Auch da schon mal vorab, also das prägt einen ja so sehr. Ich merke das immer wieder, das kommt manchmal auch wieder hoch. Also, und das ist ja auch bewiesen. Es gibt manchmal Phasen im Leben, wo man Herausforderungen hat. Und dann kommen solche Dinge wieder hoch. Und es gibt manchmal Tage, wo ich einen schlechten Tag habe, da kommt das wieder hoch. Das ist total krass. So. Und ich weiß mittlerweile, kann ich damit besser umgehen. Und natürlich, und das war ja deine Frage, habe ich da hart dran gearbeitet. Aber was ich nur sagen möchte ist, vorab, so ganz wird man sie vielleicht nie los. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal. Aber das ist schon interessant. Aber ich gehe damit heute reflektierter um. Und was habe ich damals gemacht? Also auch da wieder, es war nicht die eine Sache. Es waren mehrere Dinge. Also zum einen, was ich gerade gesagt habe, die Reise zu mir selbst. Ich habe mich mit mir auseinandergesetzt. Ich konnte irgendwann sagen, okay, hier bin ich wirklich gut drin. Davor habe ich immer gedacht, okay, das ist doch selbstverständlich. Also zum Beispiel jetzt das Thema Empathie. Ich bin sehr empathisch. Das kann ich mittlerweile selbstbewusst sagen und ich weiß, dass es eine Stärke ist. Ne? In heute und in Zukunft noch viel mehr. Aber es ist oft so, dass wir eben Stärken, die nehmen wir als selbstverständlich wahr. So, das heißt, ich habe vorher gedacht, naja, ist doch selbstverständlich. Und so geht es ja vielen Menschen, kann doch jeder, genau. Mhm. So, also das erstmal zu verstehen, was kann ich wirklich gut?
Wie macht man das? Hast du da irgendeinen Test gemacht? Gibt ja auch verschiedene Methodiken, weil ich sag mal, zu sich selber finden, okay, das klingt so theoretisch, aber die Menschen sind heute am Handy oder in der Arbeit oder irgendwie in der Diskussion. Wie funktioniert das konkret?
Ja. Also für mich war ein Gamechanger, ich würde es auch jeder Führungskraft empfehlen. Ich habe damals eine Coaching-Ausbildung gemacht und das ist natürlich super, weil ich heute auch Coach bin und andere Menschen coache, aber in Wahrheit habe ich so viel über mich selber gelernt. Mhm. Willst du über dich also?
Ja,
du selber? Ja, es ist so. Dann hatte ich aber selber auch einen Coach, eine wundervolle Coach, auch die ich immer noch um Rat frage und mit der ich immer noch spreche. Das war auch Wahnsinn. Also deswegen Coaching, ich halte das für so sinnvoll und es verändert so viel. Es gibt dir neue Perspektiven, du gehst ganz anders. Du denkst auf einmal, du kannst denken, oh Gott, die Welt geht unter und du gehst danach raus und denkst, hey, ist doch, da ist eine Chance, du musst nur anders machen. Also das war ein Prozess. Und dann tatsächlich auch, dann war ich in der Führungsposition und das war am Anfang ultra hart. Und anstrengend, gerade mit all den Themen, über die wir gerade gesprochen haben, kann man sich vorstellen. Und dann aber irgendwann zu merken, hey, du bist hier erfolgreich, du machst Dinge anders und das kommt gut an und das ist erfolgreich. Dann habe ich mir zum Beispiel eine Liste gemacht, die habe ich immer noch, Erfolgsliste, da steht Erfolge drauf. Mhm. Und immer, auch heute noch, wenn ich irgendwie was erreicht habe, wenn jemand was zu mir gesagt hat, den ich schätze, dann schreibe ich mir das auf, weil wir vergessen sowas. Und dann gucke ich da wieder drauf und denke, hey, so schlecht bist du ja gar nicht, so doof bist du ja gar nicht. Die Menschen können sich ja nicht alle irren. So, und das sind solche
Dinge. Ich möchte das nochmal bestätigen, weil das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Aber es sind nicht die super fancy Sachen, sondern man muss halt machen. Wer hat schon diese Liste über Monate und Jahre geführt und vor allem nicht nur geführt, sondern wenn man sich dann mal kleiner fühlt, da dann reinzugehen und das durchzulesen, reinzufühlen, sich selbst wieder aufzurichten, so das Selbstbewusstsein immer wieder zu, das ist, wie du sagtest, Arbeit. Das ist nicht 0-1, entweder man hat es oder nicht, sondern man kann daran arbeiten, man kann besser werden, durch eigenes Zutun.
Ja, genau.
Natürlich braucht man externe Erlebnisse, aber wie du sagst, bei vielen verpuffen die und man kann sich kleinreden und sagen, es war ja nur Glück oder wie auch immer. Aber wenn die Liste 100 Punkte hat, so viel Glück kann man gar nicht haben.
Ja, und dann wächst man ja über sich hinaus. Ne? Und das hatte ich auch. Und dann habe ich hier das gemacht und hier mal was anderes ausprobiert. Das Thema Bühne ist, ich stehe ja heute auch auf Bühnen für das Thema, weil es wichtig ist. Ich mache es immer noch nicht super, super gerne, gebe ich auch ehrlich zu. Manchmal komme ich in so einen Flow und dann denke ich, ach, ist ja doch alles ganz cool hier und dass du irgendwie ein Thema hast. Und eigentlich bin ich auch immer wieder dankbar, dass mir so viele Menschen zuhören. Und gleichzeitig, ich hatte früher so unfassbar Bühnenangst. So, und habe gestottert. Ich hatte Situationen, wo ich wirklich, ich wäre am liebsten rausgerannt und so. Und auch das immer wieder ein gutes Beispiel. Also heute stehe ich auf Bühnen. Ich meine, muss man das selbstbewusst sagen, ich war bei Markus Lanz in der Sendung, das ist krass eigentlich. So, und früher war ich da irgendwie kleines Mäuschen und habe da rumgestottert und leise gesprochen und hatte total Angst und habe immer gedacht, oh Gott, ich will den Menschen hier keine Zeit stehlen, weil was habe ich denn schon zu sagen? So, und das hat auch viel verändert, also diese Momente und dann merkst du auf einmal, hey, das ist ja doch ganz gut, du kannst es ja doch ganz gut, also die ist immer wieder aus der Komfortzone raus. Und irgendwann weiß man ja, hey, das ist jetzt hart, aber wenn du das machst, du kennst ja dann das Gefühl, wie es danach ist. So, und wie schön ist dieses Gefühl, wenn du eben über dich hinausgewachsen bist, wenn du gemerkt hast, hey, ey, du hast jetzt richtig gut hinbekommen und damals hattest du da mal richtig Angst vor. Das ist doch krass. Und du kannst damit am Ende noch einen Unterschied machen, weil die Menschen danach auf dich zukommen und sagen, hey, das war richtig cool, so habe ich das auch gedacht und gefühlt. Und du hast mir da irgendwie was aufgezeigt und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Mega. Mhm. Also das ist doch Wahnsinn.
Und auch hier wieder, es sind die Basics. Du hast vorhin von Komfortzone verlassen gehört. Jeder dritte Social-Media-Post geht darum, ja. Aber wer macht's? So,
wer macht's, ja.
Wir haben alle unsere Ängste und wenn man an den Ängsten stehen bleibt, dann wird das Leben halt auch nie größer, ja. Vielleicht sogar kleiner, weil die Ängste größer werden. Aber wenn man es sich traut, es muss ja nicht radikal sein, aber einen kleinen Schritt und das Erfolgserlebnis hat, das kumuliert sich, der Zinseszinseffekt daraus. Und du bist ein lebendes Beispiel dafür. Du hast gesagt, früher Angst gehabt, heute in der größten ZDF-Sendung und du stehst auf Bühnen, die Menschen empfinden es nicht als Zeitstehlen. Ich durfte selber dir zuhören, also das Gegenteil ist der Fall. Von daher, es zeigt einfach, wenn man bereit ist, den Weg zu gehen, den Aufwand zu betreiben, dann kann man sehr weit kommen im Leben.
Total, ja.
Was glaubst du, entgeht Menschen, und wir haben es implizit schon ein bisschen jetzt angesprochen, aber ich möchte es nochmal rausstellen, was entgeht Menschen, die sich mit diesen ganzen inneren Überzeugungen, auch negativer Natur, Hindernissen etc. einfach nicht beschäftigen, weil sie sich nicht trauen, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, weil es kurzfristig erstmal einfacher ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Was entgeht diesen Menschen?
Ein glückliches Leben.
Inwiefern?
Das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt gesagt, aber ich glaube tatsächlich auf so vielen Ebenen, es ist, ich habe das jetzt zugespitzt auf einen Satz gesagt, aber fangen wir mal an, weil wir jetzt auch im Jobkontext unterwegs sind. Also es passt ganz gut. Ich habe die feste Überzeugung, also das Leadership ist aus meiner Sicht gutes Leadership der Schlüssel für wirtschaftlichen Aufschwung, den wir brauchen in diesem Land. Ne? Also das ist keine schöne Situation, in der wir gerade sind. Ja. Leadership ist der Schlüssel, aber jeder selber kann natürlich auch seinen Beitrag leisten, muss er sogar leisten. Und ich glaube, was wir da gerade sehen ist, oder wo so viel Potenzial ist, und das ist die schöne Nachricht, so viele Menschen sind in den falschen Jobs. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, Gallup und ach, alles Mögliche, wie viele Menschen sind unzufrieden, wie viele Menschen machen nur Dienst nach Vorschrift, wenige Menschen machen so, sind hochemotional gebunden, machen mit Leidenschaft ihren Job. So, und das kann man ja aus der Unternehmensperspektive argumentieren, dass das schlecht ist, weil diese Menschen, die Menschen, die Dienst nach Vorschrift machen, das sind nicht die, die jetzt die Superleistung bringen. Aber man kann es auch auf der individuellen Ebene argumentieren. Also ich glaube, also dieses, die Menschen, die nur Dienst nach Vorschrift machen, das sind Menschen aus meiner Sicht, die ein unglücklicheres Leben haben insgesamt, aber vor allem auch Arbeitsleben. So, weil wie wir beiden wissen das, ne? Wenn man irgendwie das gefunden hat, was man wirklich gut kann und wo man eine Leidenschaft hat, wo man für brennt, das ist so schön. Und Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit, wir arbeiten so viel. Das Leben ist dadurch einfach glücklicher. Und das ist auf der beruflichen Seite, aber auf der privaten Seite ja natürlich genauso. Ne? Also Menschen, die sich selber nicht kennen, die selber nicht genau wissen, was sie ausmacht. Sowas so tief im Inneren. Ich kenne viele Menschen, die können das gar nicht artikulieren, die wissen das gar nicht. Wie geht es ihnen eigentlich wirklich? Und ich glaube, nur wenn man sich selber kennt, kann man ja auch das Leben so gestalten, wie man es gerne hätte und wie es zu einem passt. Von daher, glaube ich, entgeht den Menschen sehr viel, oder? Wie siehst du
das? Ja, absolut. Ich habe auch irgendwie gerade die Analogie zu Lebenspartnerschaften, weil ich sehe da auch, dass viele Menschen in Partnerschaften sind, in die sie reingeschlittert sind, aus emotionalen Nöten, aus Angst, allein zu sein oder wie auch immer, aber nicht aus einer aktiven Entscheidung für diesen Menschen.
Genau.
Und so entsteht sehr früh in Beziehungen dann auch eine Unzufriedenheit, die nicht passiert wäre, wenn man es vielleicht reflektierter angegangen wäre. Aber man muss auch sagen, es ist nicht so einfach. Weder den richtigen Job zu finden, noch den richtigen Partner, noch insgesamt ein gelingendes Leben ist nicht ganz so einfach.
Und Chris, und das ist eigentlich, da mache ich mir schon viele Gedanken, aber wir lernen es ja auch gar nicht. Also irgendwie Beziehungsfähigkeit. Wie führe ich eine gute Beziehung auf allen Ebenen? Sei es partnerschaftlich, freundschaftlich, im beruflichen Kontext. Irgendwie so richtig lernen wir das doch gar nicht. Und deswegen scheitern natürlich auch so viele Beziehungen oder sind schlecht oder Menschen sind unglücklich in ihren Beziehungen. Auch wieder auf allen Ebenen. Also ich glaube, hier liegt so ein großer Schlüssel.
Wir sind ja hier im Auf- und Ab-Podcast, Laura, deshalb möchte ich natürlich auch so ein bisschen über deine Höhen und Tiefen im Leben mehr erfahren. Wann würdest du denn sagen, zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben war dein Energielevel, deine Zufriedenheit auf dem absoluten Tiefpunkt?
Der Tod meiner Mama vor jetzt 8 Jahren. Das war krass. Lässt sich schwer auch in Worte fassen. Meine Mama ist damals viel zu früh an Krebs verstorben. Sie war keine 60 Jahre alt. Ich war damals bei Rewe, Assistentin noch von dem damaligen CEO. Da habe ich natürlich, da war Karriere irgendwie natürlich sowieso kein Thema. Und das war krass. Also mittlerweile kenne ich viele Menschen, die auch Eltern auch zu früh verloren haben oder auch andere. Irgendwie hat ja jeder auch sein Schicksal. Aber das war natürlich der krasseste Tiefpunkt in meinem Leben.
Wie alt warst du damals?
Da war ich, sag ich mal kurz, 26 war ich. 26. Ich habe noch 2 jüngere Schwestern und so als Älteste, alle wissen, die irgendwie noch jüngere Geschwister haben, da spürt man so eine Verantwortung für vieles. Und ich würde schon sagen, dass ich oft auch bis heute irgendwie Mutterersatz bin für meine Schwestern, aber es hat uns total zusammengeschweißt natürlich auch. Es ist krass, es hat mich natürlich auch verändert. Also man merkt auf einmal, früher habe ich so gedacht, okay, das passiert anderen. Ne? Und dann merkt man auf einmal, nee, es ist so nah. Ne, also Krankheit ist so nah, Krebs ist so nah. Und dann denkt man so, naja, aber die Medizin ist ja so weit, aber auch nicht immer. Und da stellst du dir halt andere Fragen im Leben und guckst anders auf das Leben. Da habe ich sehr stark hinterfragt auch das Thema Karriere und was will ich wirklich. Ich habe so Ideen gehabt, ich musste eigentlich was Soziales machen. Meine Mama war am Ende im Hospiz. Und wir waren den Menschen so dankbar, dass meine Mama da am Ende mir einfach noch eine gute Zeit hatte, wie es dann auch immer sein kann, aber und irgendwie uns auch einfach da ja auch emotionale oder eine Last abgenommen wurde. Und da habe ich so gedacht, irgendwie ist das denn richtig, dass ich hier irgendwie in der Wirtschaft und da geht es irgendwie immer nur um Umsatz, muss ich erhöhen. Ist das denn wirklich das, was zählt im Leben? Also solche Fragen habe ich mir gestellt. Und generell guckt man anders aufs Leben, fragt sich, okay, du merkst ja auch, welche Menschen sind wirklich für dich da. Und also wer ist auch wirklich in so ganz schlimmen Zeiten für dich da?
Man kann ja oft beobachten, dass Menschen entweder am Ende ihres eigenen Lebens, wenn es alterstechnisch darauf hinzugeht, oder eben nach Schicksalsschlägen eigenen oder in der Familie, die Endlichkeit mehr in Betracht ziehen. War das für dich ein nachhaltiger Effekt? Also hast du dich bis heute verändert oder ist es was dann nach 6 Monaten, 12, wenn die Trauerphase vorbei ist, auch wieder verpufft und man steht da, wo man vor ist? Oder wie war es bei dir persönlich?
Also beides, glaube ich. Es hat mich auf jeden Fall verändert. Ich glaube, das verändert immer. Also irgendwie verändert es dich immer. Ich glaube, ich bin dadurch, wird man ja auch, also ich war vorher schon, würde ich sagen, empathisch, aber das macht dich nochmal mitfühlender, auch für andere Menschen, für andere Schicksalsschläge. Du guckst genauer hin. Genau, das kann sehr individuell sein. Aber, und ich glaube, deine Frage zielt ein bisschen darauf hinaus, was natürlich schon so ist, und da ärgere ich mich manchmal drüber, vielleicht ist es aber auch richtig und gut, dass man es auch wieder irgendwie vergisst oder das in den Hintergrund rückt, dass das Leben irgendwann weitergeht. Weil auch ich ärgere mich. Weißt du, heute Morgen habe ich, mein Flug wurde annulliert. Da musste ich irgendwie umbuchen und dann war ich in diesem Kundenservice, war eine Katastrophe und da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann ärgere ich mich darüber. Und dann denke ich mir, das ist doch total egal. Also das ist doch jetzt nicht das, was zählt. Das war jetzt so das Beispiel. Ich könnte auch viele andere Dinge nennen. Oh, jetzt regnet es. Ist ja ärgerlich. Ja. Aber, oder auch so irgendwie so die alltäglichen Dinge, über die man sich manchmal aufregt, das sind nicht die Dinge, die zählen, die wichtig sind. So, das weiß man dann, aber man vergisst es mit der Zeit, rücken natürlich solche Dinge auch in den Hintergrund. Und man ärgert sich doch wieder über die kleinen Dinge, die unwichtig sind.
Aber allein, dass wir es jetzt wieder besprechen und es wieder hervorrufen.
Es ist, ja, total, ja.
Man sagt ja, dass Menschen in so Krisen und Schicksalsschlägen auch Kräfte, Superpowers entwickeln, die sie ohne nicht entwickelt hätten.
Ja.
Kannst du für dich irgendwas ausmachen aus der Zeit, wo du sagst, es ist natürlich schlimm und man würde es gerne zurückdrehen, aber für den Aspekt bist du auch dankbar heute?
Mhm. Ja, tatsächlich für die Beziehung zu meinen Schwestern und für den Zusammenhalt. Also das muss man schon sagen, das ist natürlich auch oft so, sowas schweißt zusammen. Man teilt das gleiche Schicksal.
Mhm.
Und das ist immer schwer zu sagen. Irgendwie das hat es ja auch Gutes. Es ist immer schwer, das so zu sagen, das ist klar. Weil eigentlich hat es natürlich nichts Gutes. Aber ich bin auch, ich glaube schon, ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, man kann sich auch dafür entscheiden, glücklich zu sein oder zumindest optimistisch zu sein. Ich habe schon irgendwann gesagt, okay, du kannst jetzt hier weiter trauern. Mein Trauern, das kommt immer mal wieder, das ist klar. Aber du kannst auch sagen, okay, das ist jetzt unfassbar schlimm, aber das Leben geht weiter und sowieso deine Mama hätte eh gewollt, dass du glücklich bist. Und geh jetzt diesen Weg in Richtung, was hält es denn noch positiv für dich bereit? Sei optimistisch, auch wenn es manchmal Rückfälle gibt und so.
Mhm.
So, von daher gehe ich schon so durchs Leben. Und genau, um deine Frage zu beantworten, ist es sicherlich der Zusammenhalt mit meinen Schwestern. Und das ist schon schön, weil das schon so eine Verbindung ist, so eine bedingungslose Verbindung irgendwie. Und ich weiß, auf die beiden kann ich mich immer verlassen.
Mhm. Das, was du gerade sagtest, das finde ich so schön und bestätigt auch, was ich von vielen anderen höre. Es ist eine große Portion Eigenbeitrag, wenn man es schafft, nach Schicksalsschlägen, nach Tiefpunkten auch wieder aufzustehen.
Ja.
Es gibt die Phase, wo man liegen bleibt und wo man trauert und wo man sich als Opfer empfindet.
Darf man auch jedem.
Aber es kommt der Tag, wo man dann wieder umschaltet.
Ja.
Oder viele zumindest. Und das sind die, die auch aus diesen Krisen gestärkt zurückkommen.
Total.
Und das kann ich wirklich jedem mitgeben, dass man sich das Umfeld schafft, die Skills, die Ressourcen aneignet, um das zu lernen. Denn sonst holt einen niemand da raus. Man muss selber den Schritt in die andere Richtung wieder gehen.
Voll.
Okay, dann lass uns mal über dein neues Buch sprechen. Das heißt New Leadership, neue Führung. Und du bist ja eine der Meinungsbildner im deutschsprachigen Raum, was das Thema Führung betrifft. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand, du hast gerade Frau Mann schon angesprochen, als Frauen ist in Führung generell wahrscheinlich etwas schwieriger. Du bist noch sehr jung. Wie kann es denn sein, dass eine junge Frau wie du in diesem Thema, was männlich dominiert ist, was auch eher von Eltern Männern dominiert ist, schon so eine laute und wichtige Stimme sein kann. Wie ist dir das gelungen?
Ach, danke für die Blumen, Chris. Das kommt auf meine Erfolgsliste, schreibe ich nachher genauso auf.
Sehr gerne. Nee, aber das ist jetzt nicht meine Interpretation. Die Zahlen deiner LinkedIn-Follower, die Bühnen, die du auf allen möglichen Listen bist, wir haben es in der Intro schon gehört, das ist ja schon beachtlich. Also es ist ja extern validiert sozusagen. Aber jetzt mal, wenn du als eine andere Person auf dich gucken würdest, ohne deine Bescheidenheit, die dich auch sympathisch macht. Aber wie konnte dir das gelingen?
Auch da wieder wahrscheinlich, es ist nicht nur Glück, aber es ist natürlich irgendwie auch Glück im Sinne von, es ist ein guter Zeitpunkt gewesen. Und dann kommen natürlich noch viele Dinge da mit rein, weil man muss natürlich dann auch die Zeit nutzen. Also bei mir war es ja damals so, Rewe ist erstmal ein Konzern, den kennen viele Menschen. Dann ist es, da tut sich ja sehr, sehr viel, aber natürlich auch noch teilweise sehr männerdominiert. Die machen sehr viel und das gelingt denen meiner Meinung nach auch im Vergleich zu Wettbewerbern sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass es eben damals zumindest nicht so üblich war. Also ich war damals irgendwie eine der jüngsten und sehr wenige Frauen im Führungskreis.
Mhm.
Dann muss man sagen, dass ich jetzt diese Aufmerksamkeit habe, habe ich natürlich auch LinkedIn zu verdanken. Also das ist einfach so, ich war zu einer guten Zeit, wie du ja auch, ne? Also auf der Plattform und habe dann ja irgendwie angefangen, meine Gedanken zu teilen und hatte am Anfang natürlich auch so dieses, naja, wen interessiert es denn, wie so viele, vor allem Frauen, aber viele Menschen und habe das dann ja einfach mal angefangen. So und über meinen Alltag zu berichten und über die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen und habe dann verstanden, hey, ich bin damit nicht alleine, sondern ganz viele fragen sich das, wieso ist es denn heute noch so? Und dann natürlich, dass ich in der Funktion war und dass wir Dinge anders gemacht haben. Mein Team, ich und mein Chef. Übrigens, mein Chef spielte natürlich damals eine große Rolle, der mir überhaupt dieses Vertrauen geschenkt hat. Ohne den, ich habe es mir damals nicht zugetraut. Ne? Der, also deswegen glaube ich auch immer, es ist schön, wenn man Menschen im Umfeld hat, die einem mehr zutrauen als man selber. Das braucht man am Anfang. Mhm. Und diese Kombination. Und dann habe ich das, und da frage ich natürlich auch immer wieder die Menschen. Und dann habe ich das, glaube ich, schon sehr authentisch einfach dargestellt. So, und habe nicht nur beschrieben, wie toll alles ist und so, wie es dann die Männer, die dann irgendwie, hier ist alles perfekt, ich treffe immer die richtigen Entscheidungen und, und so, sondern habe dann auch mal beschrieben, okay, wie ist es eigentlich als junge Frau und man hat Sorgen, man hat Zweifel. Ich habe darüber berichtet, ey, am Anfang, ich habe mich in meinem Büro eingeschlossen und habe geweint, weil ich irgendwie so emotional, ich habe gedacht, oh Gott, ich bin hier vollkommen überfordert, ich kriege das nicht hin. Ja, und da konnten einfach, so wie wir es am Anfang auch hatten, die Menschen können sich, vor allem junge Frauen, aber generell junge Menschen, aber auch nicht nur junge Menschen, die können sich einfach damit identifizieren. Mhm. So, weil das macht natürlich nahbar, wenn man nicht nur darüber spricht, was alles super läuft. Mhm. Ja.
Worüber denkst du, wenn du auf Führung insgesamt guckst, heute anders als vor 5 Jahren, obwohl du dir damals sehr, sehr sicher in deiner Sache warst?
Gute Frage. Genau, ich habe es ja gerade gesagt, anfangs dieses, ich meine, wir sind ja nie frei davon, wir sind alle irgendwie sozialisiert worden und ich bin auch so sozialisiert worden, generell dieses Thema hart zu arbeiten. Das glaube ich immer noch, dass das relevant ist, aber ich definiere es heute anders. Mhm. Aber früher war es schon so, auch lange im Büro zu sein, das signalisiert, hey, du bist engagiert und so. Da, mein Blick hat sich darauf verändert, obwohl ich weiß, dass viele noch so ticken und dass das irgendwie immer noch für viele, weil das ist so ein sichtbares Thema,
messbar,
ne? So ein Indikator
sichtbar.
Ist messbar. Das sicherlich, aber auch dieses, man muss im Berufsalltag immer perfekt sein, sich nicht menschlich zeigen, man darf nichts Privates teilen und so. Das hat sich schon sehr stark verändert, weil ich dann auch verstanden habe, dass das auch, also nicht nur für einen selbst schöner ist, wenn man auch darüber sprechen darf, was einen vielleicht gerade auch privat bewegt, warum es einem gerade nicht so gut geht, sondern auch, weil ich gemerkt habe, dass, und das, darum geht es mir ja heute auch, weil ich gemerkt habe, ein neues Führungsverständnis, eben das, was den Menschen in den Fokus rückt, was nahbar ist, das ist am Ende erfolgreicher. Und das habe ich gemerkt, weil die Menschen, die können sich nicht nur identifizieren, die haben Vertrauen, die haben, die merken, okay, ich werde hier ernst genommen und die haben auf einmal Bock, wirklich was zu leisten. Mhm. Und ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte.
Lass uns nochmal zum Thema harte Arbeit reingehen, weil es wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Du hast gerade gesagt, die reine Arbeitszeit oder die Anwesenheit ist immer etwas, was als Commitment, als Engagement gewertet wird. Und jetzt sagst du, das ist für dich gar nicht mehr das Kriterium und trotzdem propagierst du harte Arbeit, wenn man etwas erreichen möchte. Wie ist heute deine Definition von harter Arbeit?
Ja. Ja, das stößt tatsächlich in der New Work Bubble, in der ich unterwegs bin, dann schon auch für oder auf Kritik. Und es gibt ja die Sätze Work Smart, Not Hard und so weiter. Es ist halt eine Frage, wie du es definierst. Ich glaube, heute ist es immer noch so, dass wir, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, was erreichen wollen, Unterschied machen wollen in dieser Welt, dann ist das harte Arbeit. Also du kannst mal sagen, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast mit deinem Buch jetzt wieder einen Spiegel-Bestseller erreicht. Und das ist ja, es ist ja jetzt, bist du auch weit, hast schon viel gelernt, weißt, wie man Dinge macht und wie man sie nicht macht. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich auch sagen, es war auch schon ein bisschen Arbeit, um das zu schaffen.
Nur.
So, nur harte Arbeit, genau. So, nur das Schöne ist, weißt du, harte Arbeit assoziieren wir immer mit, also hart ist einfach negativ assoziiert.
Mhm.
Es ist anstrengend. Und auch Anstrengung ist negativ assoziiert, aber das ist es gar nicht. Also ich finde eigentlich ist es doch total schön, wenn man wirklich was reingibt, eine Leidenschaft und auch mal länger an einem Thema sitzt, auch mal vom Zeiteinsatz her. Ne? Da habe ich eine andere Meinung zu, weil ich glaube, heutzutage ist der reine Zeiteinsatz ist überhaupt gar kein Indikator für Performance.
Mhm.
Aber trotzdem kann es ja mal sein, dass man irgendwie auch mal an der Sache, da muss man einfach mal Zeit investieren. So, da muss man auch mal am Wochenende arbeiten und auch mal länger arbeiten. So, und dann merkt man, aber hey, es hat sich gelohnt, weil ich habe den Spiegel-Bestseller oder ich habe, weiß ich nicht, jetzt irgendwie diese Beförderung bekommen oder das erreicht oder habe einen Unterschied bei irgendeinem Menschen gemacht im Leben oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich der Kernpunkt. Harte Arbeit ist immer noch notwendig. Wir brauchen für die Herausforderungen, die vor uns liegen, die sind immens. Da brauchen wir Menschen, die Bock auf harte Arbeit haben. Mhm. Aber das ist nicht negativ, sondern das ist toll. Und ich wünsche es jedem, der wirklich eben gefunden hat, was er wirklich gut kann und wo er wirklich einen Unterschied machen will. Und dann da mal hart dran arbeitet. Das ist eigentlich das schönste Gefühl. Also es gibt noch andere schöne Gefühle, aber es ist
ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ganz viele Dinge jetzt. Ich hoffe, ich denke noch an die meisten. Das eine ist die Magdalena Neuner, die Biathlon-Ikone, war auch hier im Podcast. Und sie hat eine Stiftung, die Peak Performer Stiftung. Mhm. Und ihr Ziel ist es, Kindern den Spaß an der Anstrengung zu vermitteln.
Ja, wundervoll.
Und das finde ich so schön, wundervoll, weil, wie du gesagt hast, viele sagen, anstrengend ist schlecht.
Ja.
Weil die meisten Startups wollen uns die Anstrengung, nicht die meisten, viele Startups wollen die Anstrengung aus dem Leben weginnovieren. Nicht mehr Kisten schleppen, nicht mehr auf Treppen steigen. Das Erste, es war eine Innovation, dass Menschen nicht mehr Treppen steigen müssen. So hat uns leider den Puls.
Überall, wenn es geht.
Genau,
Treppe,
aber
ja,
das sind ja die banalen Dinge. Ja, aber es zieht sich durchs ganze Leben, das Anstrengung erstmal negativ gesehen wird. Aber es kann Freude machen, sich anzustrengen.
Natürlich.
Und Anstrengung heißt auch nicht immer, man ist Opfer des Arbeitgebers, sondern man kann sich auch für sich selbst anstrengen.
Ja.
Der Organismus ist für Anstrengung, Erholung, Stress, Recovery gemacht.
Ja.
Und das Problem ist ja häufig nur, wir können nicht mehr erholen und nicht mehr abschalten.
Stimmt.
Und dadurch wird die Belastungsphase so überintensiv.
Genau.
Aber
die
Belastung per se ist erstmal nicht das Problem. Das Umschalten müssen wir wieder besser und das Abschalten müssen wir wieder lernen. Und dann passiert genau das, was du sagst. Es löst auch Glücksgefühle aus. Und dann, wenn man mal am Wochenende arbeitet, und es muss selbst nicht Wochenende, es muss auch nicht Nachtschichten sein, selbst wenn man zwischen 8 Uhr morgens und 17 Uhr gibt es auch hart arbeitende Menschen, die nicht die Hälfte der Zeit am Handy oder in der Kaffeeküche sind, sondern die gelernt haben, sich zu fokussieren und Höchstleistung bringen in dieser Zeit. Ja. Also wie du sagst, wir müssen es gar nicht an lange arbeiten und auch nicht sich selber dabei zerstören, sondern Exzellenz kreieren und Exzellenz macht große Freude. Das heißt nicht, dass jeder es muss, aber ich bin ganz eindeutig in deinem Lager, der sagt, hart arbeiten ist etwas, was Freude machen kann, was uns nicht kaputt, ungesund, depressiv machen muss, wenn wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es auf eine nachhaltige Art passiert.
Ja.
Und dann empfinde ich es als große Leadership-Qualität, wenn man die richtigen Menschen rekrutiert, sie dann incentiviert und ihnen die Rahmenbedingungen gibt, dass sie Bock haben aus Egoismus, aus eigenstem Interesse und nicht aus Druck oder aus psychologischer Unsicherheit oder wie auch immer über ihre Grenzen zu gehen, sondern einfach, weil sie Bock drauf haben.
Ja, genau. Ja, und da müssen wir hinkommen. Und ich glaube, das liegt eigentlich in jedem von uns. Zumindest in den meisten Menschen.
Glaube ich auch.
Ich glaube das total. Ja.
Du schreibst aber auch in einem Buch, und da sind wir direkt schon im Thema drin, Überlastung ist ein ständiger Begleiter von Führungskräften.
Mhm.
Es gibt ein Zitat eine Passage, die ich vorlese. Du sagst, ich klappte den Laptop zu, schloss die Bürotür, ließ den Kopf in die Hände sinken und spürte, wie Tränen über mein Gesicht liefen.
Mhm.
Ich glaube, das kennen viele, dass sie aus Überlastung, aus Druck, aus welchen Gründen auch immer, berufsbedingt schon mal eine Träne haben fließen lassen.
Auch die Männer?
Ja, also ich muss mal überlegen, ob ich geweint habe, aber ich habe sehr viel Ängste, Stress und ich denke an meine Zeit bei Roland Berger in der Unternehmensberatung, wo wir Nächte durchgemacht haben, wo ich völlig übermüdet war, Panik hatte, dass ich meinen Job verliere oder wie auch immer. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde es auch sagen, wenn ich es jetzt wüsste, ich kann mich nicht erinnern, geweint zu haben. Aber
das drückt ja auch jeder anders aus, aber dieses Gefühl,
dieses Gefühl ist da. Mhm. So, wie gehst du heute, du hast ja heute ein bisschen anderes Setup, aber trotzdem auch noch viel Druck, anderen Druck, aber wie gehst du heute persönlich damit um? Was sind so deine Coping-Strategien, wenn du heute in eine Überlastungsphase kommst, wo du sagst, okay, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist?
Mhm. Ich habe immer noch diese Momente, wo ich das genauso fühle, aber ich weiß, also zum einen, ich mache mir dann klar, also ich gehe raus aus dieser Situation und mache mir klar, dass ich diese Situation schon 100 Mal hatte und dass oft es am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Viele ZuhörerInnen werden es kennen, aber dann denkt man an einem Tag, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist so viel, das geht nicht und oh Gott, mein Leben. Und am nächsten Tag denkst du, warum hast du eigentlich so Sorgen gemacht? Mhm. Also deswegen so eine Kombination aus, ich gehe da raus, so, um erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Wie gelingt dir das konkret? Weil auch das haben Menschen schon mal gehört. Gehst du eine Runde um den Block spazieren? Oder weil viele sind dann in ihrem Amygdala-Hijack.
Und
wie machst du es konkret?
Also für mich hilft dann schon immer ein Raumwechsel. Also rausgehen. Also Sport machen ist immer super, aber auch einfach nur rausgehen, spazieren gehen, mal ohne irgendwie Podcast oder was, sondern einfach so rausgehen. Mir hilft es auch total, irgendwie ein Gespräch mit Menschen, die mir nahestehen, zu dem Thema, aber auch einfach, die mir dann irgendwie, ja doch zu dem Thema, die dann einfach sagen, hey, ne, irgendwie morgen sieht die Welt schon wieder anders aus, ist es wirklich oft so. Dann wirklich oft aber auch einfach mal alles zumachen und irgendwie eine Nacht drüber schlafen. Es ist wirklich so, ich weiß das mittlerweile auch, dass es am nächsten Tag wieder alles besser aussieht. Mhm. Genau, aber sonst sind es wahrscheinlich schon die üblichen Dinge. Also Sport, Bewegung ist immer gut. Dann aber auch in der Situation dann vielleicht wirklich einfach mal eine Pause, also wenn ich dieses Gefühl habe, rausgehen, also wirklich mal raus an die frische Luft, vielleicht auch mal kein Handy mitnehmen, dann zurückkommen. Dann
verrückte Idee, irgendwie einfach, gell? Ohne
verrückte
Handy.
Ja, es ist aber so toll. In die Natur, dann zurückkommen. Und dann nochmal wirklich gucken, okay, was sind jetzt eigentlich die Themen? Es hilft dir auch immer, Dinge mal runterzuschreiben, finde ich. Mhm. Aufzuschreiben, dann zu priorisieren, dann zu gucken, okay, muss ich das alles machen? Oder kann ich mir da Unterstützung holen auch? Ne? Also solche Dinge, die helfen mir extrem, dann die Dinge mal in den Kalender schreiben. Also ich schreibe mir alles in den Kalender, jede Aufgabe, damit ich so ein bisschen verstehe, okay, ne, wie klappt das hier? Und dann kann man ganz oft, es ist immer so eigentlich, gibt es Dinge, wo du sagst, okay, da kannst du aber auch nochmal mit demjenigen sprechen, ob du das eine Woche später abgeben kannst oder so. So, dann gibt es immer neue Lösungen. Genau.
Es gibt das, was du gesagt hast, erinnert mich an eine Empfehlung, die Nicola Winter hier hatte. Ist eine Jet-Pilotin und Reserve-Astronautin und macht Einsätze mit dem Helikopter etc. Also ist Krisenmanagerin sozusagen. Aber wenn es wirklich um Leben und Tod auch geht. Ja. So, die Menschen wissen, wovon wir reden, wenn man Jets fliegt. Und sie sagte, Schritt 1 in jeder Krise, nicht nur in unwichtigen Krisen, in jeder Krise ist Schritt 1 nichts tun.
Ja.
Das muss man sich mal auf der Zunge
sehen. Ja,
voll. Und sie sagt, wie lange das Nichtstun geht, hängt davon ab, wie zeitkritisch die Krise ist. Wenn es ein Projekt ist, was 6 Monate dauert, darf man einen Tag lang nichts tun.
Ja, so. Spannend.
Und wenn sie im Rettungseinsatz ist und es um Leben und Tod geht, dann tut sie 5 Sekunden nichts. Mhm. Aber sie tut trotzdem als Schritt 1 nichts.
Krass.
Und das finde ich kontraintuitiv, wie du sagst, aber stark. Aber
voll stark,
weil da sortiert man sich kurz und kommt in den Präfrontalkortex, kann klar denken und dann kann man den richtigen Weg, kann man Optionen bewerten und dann eine gute Entscheidung treffen.
Ja.
Und das Erste, was Menschen typischerweise im Stressmodus machen, ist Aktivismus,
total.
Irgendwas machen. Und es ist selten die beste Entscheidung, die man da trifft.
Ja.
Also das probiere ich mir, es gelingt mir nicht immer, aber
mir
wirklich zu Herzen zu nehmen, Schritt 1 in einer Krise ist nichts tun. Das ist so stark.
Ja.
Danke nochmal, Nicola,
so
falls du zuhörst, für diesen Tipp. Der hilft mir sehr, sehr, sehr und ich hoffe vielen anderen auch. Du hast in deinem Buch 11 Prinzipien runtergeschrieben und wir gehen die jetzt nicht alle durch, aber ich habe mir ein paar rausgepickt, über die ich ein bisschen genauer mit dir sprechen möchte. Prinzip 4 liegt mir sehr am Herzen, ist, gute, moderne Führungskräfte sollen Energie geben und sie nicht nehmen.
Mhm.
Und viele hören jetzt wahrscheinlich zu und sagen, oh, hätte ich auch gern so einen Chef, so eine Chefin, weil es ist sicher sehr häufig der Fall, dass eher Energie genommen wird aus persönlichen Gründen, aus Situationen im Unternehmen etc. Aber wie funktioniert das? Was sind so die Hebel, wo eine Führungskraft sich reflektieren und verändern kann, um wieder Energie ins Team zu geben, statt es abzusaugen?
Ja, ich glaube, also du sagst das so selbstverständlich. Ich glaube, und für dich ist es selbstverständlich, weil du dich mit dem Thema beschäftigst und weißt, wie gut, wie wichtig das ist und wie wirksam das auch ist. Aber ehrlicherweise, für ganz viele ist es so, wie als Führungskraft soll ich Energie geben? Also erstmal dieses, weißt du, dieses Verständnis zu schaffen, dass man als Führungskraft heute mehr Energie geben sollte, als Energie zu nehmen. Das ist schon ehrlicherweise ein starkes Umdenken. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Führungskräfte wissentlich und willentlich den Menschen Energie ziehen, aber gucken wir uns doch mal die Situation an. Also gucken wir uns die Zahlen an. Ich hatte gerade schon Gallup, die emotionale Bindung, sehen wir es auch an psychischen Erkrankungen und so, ne? Das ist ja auch immer, Krankheit ist oft auch Führungssache, muss man sagen, gerade was so psychische Erkrankungen angeht. Also es ist heute, die Realität ist ja eher, dass die Führungskräfte Energie ziehen. Sogar. Sind da nicht neutral, sondern ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie nächste Woche wieder ein Gespräch mit meinem Chef, boah, kann ich wieder 5 Nächte vorher nicht schlafen und so. Ne? Also in dem Buch beschreibe ich auch eine Situation, da habe ich gerade mein Buch geschrieben im Café. Ich arbeite ganz gerne in Cafés und da waren neben mir 2 Freundinnen an einem Freitag und die eine sagte zur anderen, es war so sehr, wir saßen so sehr nah beieinander, boah, am Montag habe ich wieder ein Gespräch mit meiner Chefin, ich habe so keine Lust. Das hat die am Freitag gesagt, das hat wahrscheinlich ihr ganzes Wochenende kaputt gemacht. Mhm. Weißt du, also da erstmal so diesen Schritt, für dich ist das normal, aber wenn ich sage, hey, als Führungskraft, sag immer eigentlich, wir müssen Chief Energy Multiplier werden. Wir müssen Energie vermehren, multiplizieren. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Wenn ich da einhake, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt ein Bereichsleiter, Bereichsleiterin hier zuhört und sagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber das ist auch der Job der Mitarbeitenden, sich um ihre Energie zu kümmern. Ich mache ja nur meinen Job, gebe den Druck, den ich selber bekomme, verteile ich weiter und ich muss ja auch gucken, dass der Laden läuft. Was würdest du zu so einer eher traditionellen Perspektive dem entgegnen?
Da würde ich sagen, wenn du willst, dass der Laden läuft, dann solltest du den Mitarbeitenden Energie geben. Dann sollte das deine oberste Priorität sein und trotzdem auch, ja, ich finde auch, wie bei so vielen Dingen, man kann das nie schwarz-weiß sehen. Auch die Menschen sind verantwortlich dafür, Energie zu haben. Es ist ja nicht schwarz-weiß, es ist beides. So, aber wenn du als Führungskraft am Ende auch erfolgreich sein möchtest, dann würde ich mich fragen, wie kann ich den Leuten Energie geben? Weil es macht einen Unterschied. Also wenn es heute doch oft die Realität ist, dass die Menschen sagen, oh, ich habe irgendwie Angst, ich habe keine Lust und so. Das ist das eine, schon so reingehen. So, aber auch oft, irgendwie dann sind sie vielleicht noch halb motiviert und dann gehen sie aber raus, weil sie einen auf den Deckel bekommen haben oder die Führungskraft, weiß ich nicht, was wieder gesagt hat, was irgendwie alles schlecht ist. Was will man da erwarten? Will man dann erwarten, dass die Leute mit voller Leidenschaft, wie wir es ja irgendwie wollen und ja auch brauchen, ihren Job machen? Das kann doch nicht sein. So, und von daher glaube ich, braucht es hier hier erstmal ein Umdenken. Aber ja, auch als Mitarbeiter, ich bin auch natürlich selbst für verantwortlich. Aber als Führungskraft hast du einfach, ist das der Hebel? Und ich glaube schon, dass du ja, es geht ja, beschreibe ich ja auch im Buch, um Potenzialentfaltung am Ende. So, und als Führungskraft hast du einfach einen Hebel, auch für Energie. Und du kannst, das wissen wir alle, die mal, die einen Chef haben oder eine Chefin, die haben einfach Einfluss auf unser Leben. Es ist so. Es ist so, einfach so.
Jetzt bist du ja eine der Expertinnen, die nicht nur aus der Theorie redet, sondern du hast es ja selber auch alles gelebt und vorgelebt und auch selbst Führungserfahrung. Was waren so deine 2, 3 kleinen Hebelchen im Alltag, wo du gesagt hast, so probiere ich in mein Team Energie reinzugeben?
Also der erste Punkt ist Wertschätzung. Ich weiß, es wird so oft gesagt, aber es machen so wenig Führungskräfte, weil dann irgendwie ist es dann doch so wenig Zeit und so. Das ist ja sowieso immer das Argument. Ich verstehe das auch. So, aber das ist ja immer eine Frage. Wir haben alle begrenzte Ressourcen, aber wer wertschätzt, der kriegt es so auf allen Ebenen positiv zurück. Also die Zeit zu nehmen für Wertschätzung, da kann ich auch, das ist ein ganz cooles, auch ein Hack beschreibe ich da auch, die Wertschätzungsdusche, die liebe ich. Und die teile ich auch mit vielen Menschen oder Führungskräften, weil die einfach wundervoll ist. Weil vielen fällt es ja schwer, irgendwie wertschätzend zu sein. So, aber Wertschätzung macht einen Unterschied bei den Menschen. So, wenn du als Führungskraft sagst, hey Chris, die Präsentation, das hast du richtig gut gemacht. Dieser eine Satz verändert schon alles.
Die Zeit gestoppt hätte, es waren 4,3 Sekunden, da kann man nicht sagen, ich habe keine Zeit für sowas.
Genau, und man findet immer was, wo man wertschätzen kann. Und für mich ist das auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also die Menschen, weißt du, so, denen du Wertschätzung gibst, also auch Menschen, wo man manchmal, wir alle kennen das, beschreibe ich auch im Buch, auch im Team an Menschen, wo du denkst, oh, der ist schon nervig und so richtig Leistung bringt der auch nicht irgendwie. Also würde mich jetzt nicht stören, wenn der jetzt nicht mehr da ist. So. Und ich glaube, als Führungskraft ist es, das kann immer mal sein, dass das so ist, ne? Dass es irgendwie nicht passt. Aber ich glaube, als Führungskraft ist es doch unsere Aufgabe zu sagen, okay, ich habe hier ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Potenzial und unterschiedlichen Themen. Und genau das ist doch so zu gucken, okay, was braucht dieser Mensch denn eigentlich? So, und ich finde, das macht heute den Unterschied, ob ich eine gute Führungskraft bin oder nicht. Mhm. So, und denen dann, weißt du, und denen dann Wertschätzung zu geben und Energie zu geben. Und auf einmal denkst du, also ich hatte die Situation, auf einmal macht der ganz anders seinen Job. So, weil der vielleicht mal zum ersten Mal im Leben Wertschätzung bekommen hat. Mhm. Und wir sehen es ja auch in jeder Kündigungsstatistik. Wertschätzung ist immer unter den Top 3 Kündigungsgründen. So, also das mal. Und ich habe es jetzt gerade angedeutet, die Wertschätzungsdusche, nur ganz kurz. Im Team, wir haben das regelmäßig gemacht, einfach regelmäßig im Team zusammenkommen und sagen, okay, heute ist, jetzt in dem Fall Chris, du bist heute dran, immer abwechselnd und jeder gibt dir einfach mal wertschätzende Worte. Weil die meisten Menschen machen das ja nicht. Aber da muss man das machen. Also wir versuchen das zu institutionalisieren, dass es normal wird. Und dann kriegst du sowohl von der Führungskraft, aber auch von deinem Team. Auch das ist nicht selbstverständlich. So, und ich sage dir, es hat so einen Unterschied gemacht. Viele haben das aufgenommen. Ich habe das auch aufgenommen. Ich höre mir das immer noch ab. Mhm. Und dann denkst du danach so, ach ja, ich bin ja doch ganz gut. Und irgendwie, weißt du, manchmal diese Themen, wenn man denkt, oh, der mag mich nicht. Auf einmal denkst du, oh ja, irgendwie jeder findet was Wertschätzendes. Ne? Also das zum Beispiel, das macht einen Riesenunterschied, was das Energielevel angeht.
Voll. Fühle ich schon beim Zuhören. Und meine Perspektive wäre, man kann es auch auf jeden anderen Bereich des Lebens ausweiten.
Überall, ja.
Also ich kann mich erinnern, wir haben vor 10 Wochen ein zweites Kind bekommen dürfen. So im Krankenhaus waren Menschen, die Nachtschichten machen etc. Und da kann man auch auf 2 Arten
total
mit den Menschen kommunizieren. Ja. Entweder man findet das Haar in der Suppe und legt sich mit denen an oder man wertschätzt, was für einen Wahnsinnsjob die machen. Und ob die dann so freundlich sind, wie man sich's wünscht. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht so freundlich, wenn ich so einen Alltag wie die hätte.
Ja.
Und da in solchen Situationen erlebe ich immer wieder, dass Wertschätzung, genau wie du sagst, eine wahnsinnig hohe Rendite auch abwirft.
Voll. Aber ich finde, man kann immer freundlich sein. Also ich verstehe das und der Job im Krankenhaus und viele andere Jobs sind ultra hart. Aber ich finde, warum sollte man nicht freundlich sein?
Mhm.
Klar, dass man mal gestresst ist und dann vielleicht mal kurz ab ist und so. Aber in der Tendenz, ich finde, wir brauchen viel mehr freundliche Menschen in diesem Land, auch in der Arbeitswelt. Es würde so viel besser machen.
Absolut. Nora Blum war auch hier.
Ja.
Liebe Grüße,
genau,
hat ein schönes Buch dazu geschrieben.
Buch
radikal freundlich.
Ja.
Da können wir auf jeden Fall alle was von gebrauchen.
Ja, total.
Dein 5. Prinzip, das haben wir ganz am Anfang schon kurz vorbeigeguckt, ist Verletzlichkeit als Superkraft.
Mhm.
Und das würde ich gerne nochmal vertiefen. Du sagtest, du hast einen Top-Manager vor dir weinen sehen und ihn verletzlich gesehen und obwohl du es kurzfristig beschämend und befremdlich fandest, hat es doch die Verbindung zu diesem Menschen auf jeden Fall verändert. Wie können wir heute, auch in Zeiten von Social Media, wo jeder Sorge hat, dass alles sofort an die Öffentlichkeit geht, dass man das eigene Image auch gar nicht mehr komplett in der eigenen Hand hat, wie können wir Verletzlichkeit, wie du schreibst, als Superpower nutzen und trotzdem nicht das Risiko eingehen, dass uns das komplett entgleitet und uns irgendwie im schlimmsten Fall die Karriere kostet?
Also ich glaube, was wichtig ist, du musst natürlich kompetent in deinem Job sein. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und dann kannst du verletzlich sein. Dann bist du eigentlich wenig angreifbar. Ich glaube, Menschen, die eh schon nicht kompetent sind im Job und sich dann verletzlich zeigen, das ist schwierig. So, ich glaube, das ist vielleicht schon mal die Unterscheidung. Und ich hatte es gerade schon im Vorgespräch angedeutet. Also dieses eine Beispiel ist gut. Ich glaube, ich bin diesem Manager auch bis heute dankbar, weil ich durch ihn verstanden habe, dass es war eigentlich so ein Moment, wo ich zum ersten Mal dachte, okay, dann kann ich das ja auch werden, Führungskraft. Weil ich vorher wirklich dachte, es ist so naiv, klingt so naiv heute, aber all die Führungskräfte, die ich gesehen habe, die waren halt perfekt, die waren klug, die waren immer klug, die haben keine Schwächen, keine Zweifel. Ich habe das als junge Frau geglaubt so. Und deswegen bin ich diesem Manager bis heute dankbar. Aber ich finde, eine gute Situation passt noch, so eine ganz aktuelle Situation von letzter Woche. Da hatte ich eine Keynote zu meinem Thema Leadership. Und ich habe ja auch eine kleine Tochter, ist jetzt ein gutes Jahr alt. Und ich war zum ersten Mal von ihr quasi getrennt über Nacht. Und sie war krank, erste irgendwie Krankheit mit Fieber und so. Und da ist man ja sowieso, das können alle Eltern wahrscheinlich mitfühlen, wenn man da nicht da ist und so. Das ist da nicht so einfach. Und dann hatte ich eine Keynote und da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, aber ich war einfach nicht bei der Sache. Und du kennst es ja auch, ne, es gibt manchmal Momente, es kennen viele andere auch, im es wird immer erwartet, eigentlich musst du immer gleich Performance bringen. Also es wird irgendwie abgestraft, wenn du mal nicht, ne? Also es wird dann komisch gesehen. Und natürlich gerade in dem Job, wenn man irgendwie auf der Bühne steht, dann willst du natürlich eine Performance irgendwie zeigen. Und ich war einfach nicht bei der Sache. Und jetzt stehe ich natürlich für dieses Thema, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn du dann da stehst. Und ich habe am Anfang den roten Faden verloren. Ich habe mich verhaspelt. Ich war überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann habe ich es einfach am Ende. Und es fehlten auch Dinge. Ich habe am Anfang dann Dinge vergessen, die wichtig waren für den Kontext. Und habe dann am Ende einfach das gesagt, dass ich irgendwie, es tut mir leid, ich bin nicht ganz bei der Sache. Und habe das dann mit meiner Tochter erzählt. Und das hat so viel verändert und das war wieder so ein gutes Beispiel, weil ich hatte danach mit den Leuten im Publikum die tiefsten Gespräche überhaupt. Die Leute sind auf mich zugekommen, alle haben gesagt, toller Vortrag. Und ich habe gedacht, naja, also eigentlich jetzt mal so objektiv gesehen war der jetzt nicht so toll. Aber er war natürlich toll in dem Sinne, dass wir heute sprechen überall nur von KI und Technologie und alles wird technologischer und perfekt und so. Da sehen wir Menschen uns nach Menschen, die irgendwie Fehler machen. Menschen lieben, wenn andere Menschen Fehler machen. Mhm. Und das war ja genau das gleiche Prinzip. Die Menschen, die haben so gedacht, bestimmt, oh Gott, also in der Haut will ich jetzt nicht stecken. Da vorne, alle gucken auf dich, die Arme, und jetzt verliert die in den Faden. Und ist ja auch wirklich unangenehm, ne? Mhm. Also ich finde es auch sehr unangenehm. Und so, und aber das, damit konnten sich die Menschen identifizieren und haben so, waren so mitfühlend. Mhm. Und am Ende haben die, glaube ich, gesagt, hey, das ist irgendwie erfrischend mal. Also hat auch einer gesagt, ey, es war total schön und erfrischend, mal einfach mal ein Mensch, der sich menschlich zeigt.
Mhm. Aber du bist ja auch ein ambitionierter Mensch, du hast auch eine innere Stimme, die hohen Anspruch an dich hat. Wie war dein innerer Dialog danach?
Katastrophe. Oh Gott, ey, wir kennen ja alle diese Tage, ne, wo du so denkst, nee, also das war ganz schlimm. Das war wirklich, ich habe dann wieder, dann kommt man wieder in diese manchmal auch alten Glaubenssätze und Selbstzweifel und du kannst das gar nicht und wie, und da musst du doch trotzdem irgendwie, da musst du drüber stehen und das irgendwie hinbekommen und so. Dann hat man auch Angst, oh Gott, kriege ich das nächste Mal überhaupt wieder hin und so. Also es war ganz schwierig, auf jeden Fall. Ich hatte da einen tollen Auftraggeber, der auch super war und sich nachher nochmal bedankt hat und wie toll und wie begeistert alle waren und die waren so mitfühlend und toll. Schön. Das muss ich wirklich sagen, aber natürlich. So, und am nächsten Tag sieht die Welt immer schon wieder anders aus, war in dem Fall auch so. Ach, wie oft hatte ich schon diesen Gedanken, oh Gott, Laura, was hast du da gemacht oder gesagt? Oh Gott, was denken die Leute von dir? Das ist natürlich so, ja.
Schön, ich wollte gerade sagen, schöne Geschichte, aber es ist ja keine Geschichte, aber ich stelle mir gerade wirklich vor, ich sitze auch da und denke vielleicht zwischendurch, ist die nicht bei der Sache oder so?
Also, ja.
So, und dann kommt wirklich diese Aussage, die alles verändert, die ganze Stimmung alles verändert, weil man sieht, es ist ein Mensch, vor allem ist ein sehr mutiger Mensch, der bereit ist, jetzt die Schwäche nicht nur proaktiv anzusprechen, sondern auch die Begründung dafür zu geben. Und da, wie du sagst, fühlt sich ja jeder Mensch wieder. Und stell dir mal eine Welt vor, wo wir das in jedem Meeting tun könnten, einfach im Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass die Performance den Bach runtergeht. Das ist immer so das Totschlagargument, wenn alle sich nur noch mit ihrem privaten Mimöschen beschäftigen und so. Das war halt eine absolute Ausnahmesituation. Voll. Das passiert dir halt einmal in 2 Jahren oder wie auch immer, wenn überhaupt. So.
Genau.
Und allein zu wissen, du schreibst ja auch über psychologische Sicherheit, zu wissen, dass sowas okay wäre, das führt ja dazu, dass das ganze Gefühl jeden Tag, selbst wenn man den Joker nicht ziehen muss, man fühlt sich trotzdem besser, weil man weiß, man hat einen Joker in der Hand.
Ja, und genau diese Energieverschwendung, auch weil wir uns dann irgendwie verstellen müssen oder so, das ist ja schrecklich. Und gerade auch als Führungskraft, es wird in Zukunft noch viel mehr um Vertrauen, um Verbindung gehen, weil Menschen folgen uns doch nicht mehr, weil wir irgendwie einen hierarchischen Status haben oder so. Und das schaffen wir damit. So, und ich hatte im Team ich glaube, es ist die Verantwortung einer Führungskraft, auch zu wissen, was geht denn, also bei den direkten Mitarbeitenden, was geht denn da ab, auch privat. Weißt du, es ist ja ein Durchschnitt der Gesellschaft, da ist bestimmt jemand, der gerade eine Trennung durchmacht, da ist bestimmt jemand, der sich gerade Sorgen um das eigene Kind macht, da ist bestimmt jemand, der auch da, Chris, wir reden, ich habe da jetzt in letzter Zeit häufig drüber gesprochen, wir reden viel zu selten darüber, das ganze Thema mit Kinderwunschbehandlung hatte ich auch in meinem Team. Eine, die eine Kinderwunschbehandlung hat, das ist so, da redet man nicht offen drüber, aber es ist so schlimm mit den Hormonen und was das mit dir macht und wenn du diesen Wunsch hast, ein Kind zu bekommen, das ist so krass. Und oder generell bei uns Frauen, Hormone, Periode, auch das immer noch so ein Tabuthema, dabei die meisten Frauen leiden darunter und können da nicht die beste Performance abliefern. So, und da zu wissen, Weißt du, genau, du hast natürlich recht, es geht jetzt nicht darum, irgendwie jeden Tag nur noch hier Selbsthilfegruppe und was haben wir denn alle. Natürlich nicht. Aber zu wissen, was geht da gerade ab, zu verstehen, okay, in der Lage bist du gerade, was brauchst du gerade? Und am Ende natürlich, es ist ja alles kein Selbstzweck. Am Ende geht es natürlich auch darum, aus Unternehmenssicht Ergebnisse zu erwirtschaften, ist ja klar. Mhm. So, aber meine Erfahrung ist, die Menschen, so, dann musst du, dann bringt es auch nichts, da irgendwie was herbeizuzwingen, sondern dann zu sagen, hey, du nimmst jetzt 2 Wochen Zeit, so, und, oder was auch immer es für ein Thema ist, ne, muss man sagen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, die Menschen geben das danach 200% zurück und die sind so emotional gebunden ans Unternehmen und das ist ja das, was wir brauchen. Also, es ist nicht nur moralisch, finde ich, angebracht, sondern es ist am Ende auch ein Business Case, wenn man so sagen möchte.
Ist halt nicht direkt zurechenbar, deshalb trauen sich viele Führungskräfte auch nicht, aber ich gebe dir 100% recht, seh ich ganz genauso. Prinzip Nummer 6, das finde ich deshalb sehr spannend, weil es aus meiner Sicht nicht nur ein Leadership-Prinzip, sondern insgesamt ein Lebensprinzip ist. Du sagst, wir müssen oder Führungskräfte dürfen mehr Begeisterung für die Unsicherheit entwickeln. Mhm. Und wir haben heute viele Verwerfungen in der Welt, politischer Natur, wirtschaftlicher Natur, weil Unsicherheit groß ist, weil die Menschen Angst vor Unsicherheit haben, sich dadurch teilweise radikalisieren in ihren Ansichten. Sie wollen die Zeit zurückdrehen, sie sind technologieavers etc. Wie würdest du vorschlagen, sollten wir Menschen, Führungskräfte zum einen, aber insgesamt auf dieses Thema Unsicherheit drauf gucken?
Ja, also das ist natürlich gar nicht so leicht. Wir sagen, also es stimmt ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Irgendwie so ein Stück weit kann das jeder sagen. Auch ich würde mal sagen, wir beiden sind schon irgendwie vielleicht mutiger als der Durchschnitt oder gehen mal irgendwie aus der Komfortzone und so weiter. Und trotzdem haben wir auch Situationen, wo wir sagen irgendwie, oh, das verunsichert mich jetzt. Und jetzt natürlich gerade, deswegen ist es schon auch dieses Prinzip sehr, schon eigentlich eher wie so ein Gegensatz, weil es verändert sich gerade so viel, viele Menschen sind unsicher und jetzt auch noch begeistern, ne? Als Führungskraft begeistern für so eine Welt, die unsicher ist. Oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Das ist die große Herausforderung und Führung ist ja auch anspruchsvoll. So, von daher, die Frage war, wie das geht, ne?
Ja, wie würdest du vorschlagen, weil die Unsicherheit ist ja nicht mehr wegzudenken, genau. Die wird sich auch nicht verändern. Ja. Was kann uns helfen, ein bisschen versöhnlichere Einstellung zu dieser Unsicherheit zu geben, als sie nur wie den Teufel das Weihwasser zu scheuen?
Genau, also ich glaube vor allem, und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Gespräch, aber dieses gilt so generell, bei sich zu sein und zu bleiben. So, und da wiederum zu verstehen, wirklich, was kann ich, worin bin ich gut, so sich immer wieder auch zu fragen und schon auch sich damit zu beschäftigen, wie verändert sich die Welt in Zukunft, wie kann ich das, was ich mitbringe, ne, wie hat das irgendwie in Zukunft eine Relevanz, ich glaube, das ist zum einen entscheidend, um dann auch diese Sicherheit zu haben, hey, ich habe da was, worauf ich aufbauen kann, so, und das kann ich in Zukunft nutzen, verbunden aber natürlich das auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist schon unsere Aufgabe jedes Einzelnen, jetzt sich einfach auch immer wieder zu verändern, immer wieder zu hinterfragen, immer wieder Neues zu lernen. So, und dann, man sagt es immer, also so dieses, so die Zukunft, die Unbekanntes zu umarmen, also dieses zu verstehen, und da hilft einem sicherlich, wenn man in der Vergangenheit da positive Erfahrungen gemacht hat, aber zu verstehen, dass jede Veränderung auch ganz viele Chancen hat. Man kann das jetzt so sehen, wie unsicher alles ist und wie sich alles verändert, wie sich Arbeitsplätze verändern, dass sich in 5 Jahren sehr wahrscheinlich in vielen Jobs vielleicht sogar sehr wenig von dem mache, was ich heute mache. Oder man kann es sehen, dass man sagt, hey, aber wie cool ist das? Verändert sich gerade alles und es entstehen so viele neue Chancen, wo ich vielleicht noch viel besser meine Stärken einsetzen kann, wo ich vielleicht noch für viele Menschen eine große Chance, irgendwie einen viel sinnhafteren Job haben kann. Ne, es kann ja so und so kommen.
Und viel von den Dingen, auf die sie heute keine Lust haben, vielleicht nicht mehr tun müssen, sich aber in andere Dinge entwickeln können.
Total. Und auch nicht nur denken, nur weil ich jetzt meinen Job gerne mache, den will ich nicht verlieren. Ja, aber es gibt doch noch 1000 andere Dinge, die man vielleicht gerne macht. Und dann entwickelt man sich weiter. Also ich glaube, das liegt doch in uns. Und da auch wieder dieses, hey, mich zu entscheiden, positiv zu denken, optimistisch zu sein und diese Chance in der Veränderung zu sehen. Gar nicht so leicht, ne? Und sehr natürlich auch abstrakt irgendwo, aber
Du hast jetzt gerade angesprochen, du bist jetzt selber auch Mutter seit gut einem Jahr, und es gibt eine Beschreibung, die hat mir so richtig so ein Dolch ins Herz gestoßen. Du schreibst im Buch: Sobald du Mutter wirst, behandeln sie dich, als hättest du eine Gehirnhälfte weniger.
Ja.
Plötzlich traut man dir keine anspruchsvolle Aufgabe mehr zu. Das ist nicht von dir, sondern ich glaube, eine Kollegin hat das mal zu dir gesagt. Und ich glaube, viele können sich da tatsächlich jetzt auch wiederfinden. Ich selber, früher, als ich junger Manager war, hatte immer wieder die Herausforderung, dass meine Mitarbeiterinnen so ein bisschen bedröppelt zu mir kamen, um ein Einzelgespräch gebeten haben.
Ja, es und ist dann, immer unangenehm.
Und dann betreff irgendwie Allgemeines oder keine Ahnung
und du
was.
Wusstest schon.
So, und dann habe ich gehofft, gerade wenn es natürlich die Leistungsträgerin war, habe ich, aber ich freue mich natürlich auch immer, es sind zwei Herzen,
total,
die da schlagen.
Total.
Aber man steht dann als Führungskraft vor der Herausforderung, dass diese Frau erstmal für eine gewisse Zeit des Mutterschutzes ausfällt und man dann die Frage hat, wie kann man sie stärkengerecht wieder einsetzen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven, der Manager, der zuständig dafür ist, und die Frau, wie sie es dann empfindet. Aber du hast natürlich einen viel breiteren Blick, du guckst in viele Firmen rein, du gestaltest die Diskussion auch mit. Was würdest du sagen, sind heute so die größten Problempunkte für Mütter, die wieder zurückkommen wollen in ihre alte Arbeit? Und wo sind auch Hebel, um die Situation zu verbessern? Denn ich kenne wirklich wenige, und wir erleben es auch in der Familie gerade. Meine Frau hat, wie ich finde oder wie wir finden, einen sehr positiv aufgeschlossenen Arbeitgeber, flexiblen. Aber wir hören auch, dass bei vielen anderen anders ist. Und deshalb würde mich da dein Blick jetzt auch selbst als Mutter, du bist zwar selbstständig jetzt, bist nicht mehr ganz in den gleichen Restriktionen drin, und trotzdem hast du eine Meinung dazu, wo die Hebel sind, um die Situation zu verbessern.
Ja, also auch da wieder natürlich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, ne? Also sowohl, wir sprechen jetzt wahrscheinlich von Unternehmen und nicht auf politischer Ebene, also sowas wie natürlich immer wieder, und das ist ein Punkt, Betreuungsmöglichkeiten in diesem Land, ne? Also das ist eine politische Aufgabe, weil das alle haben da Probleme. Also das müssen wir erstmal lösen, dass man irgendwie hier auch ein Betreuungsangebot hat. Ich glaube, sonst wird es eh schwierig. So, und dann möchte ich sagen, natürlich, also wenn ich mit gerade auch mit Frauen oder Müttern älterer Generation spreche, wir neigen ja oft dazu, immer zu meckern, was alles nicht läuft. Aber es hat sich natürlich auch viel getan in den letzten Jahren. Das muss man schon sagen. Es ist selbstverständlicher, dass die Frauen sowieso erstmal zurückkommen. Dann oft reduziert und oft, genau wie ich es im Buch geschrieben habe, es ist noch oft so, in vielen Unternehmen ist es dann nicht mehr möglich, irgendwie eine Führungsposition zu machen oder anspruchsvolle Tätigkeiten. Aber es gibt auch ganz viele tolle Unternehmen, wo es eben doch möglich ist und viel gemacht wird. Natürlich auch, ich meine, das sind ja, Frauen sind genauso gut ausgebildet wie Männer, wenn nicht sogar besser
mindestens
ausgebildet.
Ja.
Ich meine, das kann sich kein Unternehmen heute erlauben, ne? So, von daher, so, das ist erstmal vielleicht die Grundlage, aber in den Unternehmen. Also ich glaube, wir müssen, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, so dieses, was ist denn das, was sich verändert in der Regel? Das ist oft so, dass die Frauen nicht mehr vielleicht 100% arbeiten oder vielleicht nicht mehr 150% arbeiten. So, und ich glaube, das ist wieder, sind wir wieder beim Thema Zeiteinsatz. Und ist das noch ein Indikator für Leistung heute und in Zukunft? Zählen nicht eher so Dinge wie mutig sein, wie Leidenschaft, wie, ey, ich habe ein Netzwerk, oder ey, ich kann neue KI-Tools heute super smart bedienen, da bin ich eh viel schneller als andere, die es nicht machen. So, ich glaube, wir müssen diese Haltung, die muss sich erstmal verändern. Dass nur, weil jemand vielleicht jetzt ein bisschen weniger arbeitet und nicht mehr bis abends 8 Uhr im Büro sitzt, das ist ja eh nochmal ein Thema, was wir generell mal überdenken sollten. Aber ich glaube, diese Haltung muss sich erstmal ändern. Das ist das eine. Und dann natürlich flexible Arbeitsbedingungen. Wir sehen gerade, viele Unternehmen rudern da auch wieder zurück. Wer ist betroffen oft oder ne, wer ist benachteiligt? Es sind oft die Menschen, die Care-Arbeit machen, und es sind oft die Frauen. So, flexible Rahmenbedingungen schaffen. Das ist das Nächste natürlich. Dann, also genau, die Haltung hatte ich gerade gesagt, also Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, weil viele haben einfach immer noch dieses, gerade ältere Männer in Führungspositionen, okay, jetzt ist die ja Mutter, jetzt will die sich ums Kind kümmern, so, und traut den Frauen dann einfach nichts mehr zu. Also, ne, das.
Und ich habe oft beobachtet, wenn ich da einhaken darf, dass gerade Mütter von kleinen Kindern, die eine ganz harte Deadline, was Kinder abholen betrifft, so wahnsinnig produktiv und effektiv sind, keine Pause machen, nicht in der Kaffeeküche nochmal.
Genau.
Also viel zu krass aus meiner Sicht, ja, aber es war alternativlos, weil sie haben den gleichen Anspruch. Sie, ja, wollen nicht hinterher, ja, hängen. Und wenn Menschen, die normale Arbeitszeiten haben und auch gerade männliche Kollegen, diese Produktivität an den Tag legen würden,
total,
dann würden, glaube ich, 8-9 Stunden, ja, in den allermeisten Selbstmanagement-Jobs reichen, ja, wenn man eben die kleinen Pausen in Anführungsstrichen dazwischen, die man häufig verdattelt, eben nicht machen, ja, würde. Also aber das ist wirklich für mich Role Models, da sind Mütter, die kommen pünktlich, sie gehen pünktlich und dazwischen ist einfach, ja,
und
Deep
die setzen
Work
sich abends
Mode
aber auch
on
manchmal nochmal dran.
Absolut.
Und Chris, aber das ist mir wichtig, wir müssen die Männer ja mitdenken. Also es ist ja auch für Männer noch so, ich erlebe das auch immer wieder, wenn die sagen, okay, ich mache jetzt Care-Arbeit, ich reduziere meine Arbeitszeit, dann ist für die oft auch die Karriere vorbei. Also das ist ja das andere Thema. Wir müssen das ja zusammendenken. Wenn wir wollen, dass Frauen wieder schnell in den Job kommen, dann ist es auf der einen Seite natürlich Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte mein Kind jetzt nicht von morgens bis abends irgendwie in die Fremdbetreuung geben, dann zu sagen, okay, dann müssen wir aber das auch Männern irgendwie also ermöglichen. Und ich habe da damals schon mal einen Vorschlag gemacht, ich glaube, wir müssen Signale setzen. Es reicht nicht zu sagen, hey, wir wollen aber auch, dass Männer ihr Elternzeit nehmen oder was auch immer, mehr als diese üblichen 2 Monate. Sondern aus meiner Sicht musst du dann Signale setzen. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann sagst du als Management, okay, wir setzen uns Ziele, machen wir in anderen Bereichen auch. Im nächsten Jahr wollen wir, dass 10% der Männer hier, die Väter werden, dass die Elternzeit nehmen. Mindestens ein halbes Jahr oder so, was auch immer. Das ist doch ganz anders. Dann ist es auf einmal ein Ziel. Das Management wird vielleicht noch danach bezahlt oder wie auch immer. Dann heißt es auf einmal, hey, es wird nicht geduldet, sondern es wird gewollt. Und heute ist es oft, es wird geduldet, aber wenn du es dann machst, dann kriegst du trotzdem noch implizit
Spruch reingedrückt.
Aber Karriere ist dann jetzt erstmal, musst du gucken, wenn dir das jetzt irgendwie wichtiger ist. Von daher müssen wir das mitdenken und an letzter Stelle, da können wir jetzt noch über viele natürlich Einzelmaßnahmen sprechen, aber natürlich auch wir Frauen. Und ich finde natürlich Argumentation in Stereotypen schwierig und trotzdem erlebe ich es immer wieder, auch wir müssen irgendwie auch für uns einstehen und sagen, hey, so und so, das ist übrigens mein Konzept und mein Plan, so kriege ich das hin, ich brauche das und das von euch, aber dann kann ich den besten Job hier machen, aber ich habe nun mal auch ein Kind und das möchte ich mich auch kümmern und so kriegen wir das hin. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, dass wir Frauen da auch ein bisschen mehr für uns einstehen dürfen.
Ich glaube, eine Herausforderung, die in dem ganzen Kontext, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch gar nicht so sehr thematisiert wird, sind auch die Fehltage der Kinder, selbst wenn eine Betreuung da ist. Ja. Also wir haben ein Kind in der Kita, du hast gerade gesagt, ja, dass deine Tochter erstmalig krank war. Ja. Wir haben es tatsächlich erlebt, dass unser Sohn zeitweise jede zweite Woche gefehlt hat.
Das höre ich überall, Chris.
Ja,
wie macht man das?
Wir hören es unter der Hand auch überall, aber ich finde, es wird noch fast nicht diskutiert.
Null.
Und wir fragen uns immer, wie machen andere das? Ja. Bei uns geht es tatsächlich nur, weil ich in dieser Phase sehr flexibel meine Arbeitszeit regeln konnte, sodass ich tagsüber, wenn der Kleine krank war, aufpassen konnte, abends bis nachts dann meinen Job gemacht habe, was auch nicht nachhaltig ist, klar. Mhm. Aber das war für uns die einzige Option. Mhm. Wenn ich die Flexibilität nicht gehabt hätte, dann fragen wir uns, wie wir es gemacht hätten. Ja. Ich weiß nicht, wie guckst du?
Frag mich das Gleiche. Schön, dass wir da jetzt hier mal drüber sprechen. Also man kommt ja dann irgendwann in dieses Game rein und dann werden dir so viele Dinge klar, nach und nach.
Ja.
Und ich wusste das gar nicht, dass das, also jetzt weiß ich natürlich aus meiner als ich Führungskraft war, dass immer mal wieder irgendwie ein Thema war. Aber du, ich höre das überall, die Kinder sind ständig krank, gerade im ersten Kita-Jahr. Ich frage mich das genauso wie du. Also ich glaube, es ist einfach häufig noch so, dass viele Frauen einfach also mindestens ein Jahr raus sind, oft aber auch 2 Jahre, also das höre ich auch oft, dann Zeit reduziert, also in Teilzeit arbeiten. Gut, dann gibt es die Möglichkeit, dann melden sie sich halt krank. Oder es gibt ja, ne, wegen Kind kann man sich ja auch krank melden. Und das ist dann aber auch so ein Teufelskreislauf, weil natürlich als Arbeitgeber ist ja auch klar, hat man irgendwie auch ein doofes Gefühl. Also es hat auf jeden Fall irgendwo am Ende hat es dann wieder Nachteile.
Ja.
Oft.
Ja.
Ja. Aber es ist schwierig, ja.
Das werden wir jetzt nicht gelöst kriegen, aber ich glaube, wenn Menschen wie du da auf jeden Fall für Konzepte stehen und das Ganze in die richtige Richtung treiben, dann werden wir uns da auf jeden Fall hinentwickeln. Gibt es noch irgendein Prinzip, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, wo du sagst, das liegt dir besonders am Herzen, da möchtest du noch 2, 3 Takte zu sagen, auch über das, was im Buch steht?
Also Chris, ich bin ganz begeistert, weil du eigentlich genau die Prinzipien, die mir auch so wichtig sind und am Herzen liegen, angesprochen hast. Nee, ich glaube, es ist wirklich dieses sich verletzlich zeigen, Mut zur Verletzlichkeit und am Ende dieses, begeistern und inspirieren. Ich glaube, das ist sowas, selbst noch vor 3 Jahren hätte man gedacht, das ist doch keine Führungskompetenz. Also was soll das denn? Mhm. Heute glaube ich und in Zukunft ist es eine der wichtigsten Führungskompetenzen. Von daher, das ist mir wichtig. Und dieses nochmal, auch das haben wir jetzt oft angesprochen, dieses als Führungskraft wirklich investiert in euch selber. Also setzt euch mit euch selber auseinander. Was sind die Dinge? Was könnt ihr gut? Was vielleicht nicht? Aber was sind auch eure blinden Flecken? Wie reagiert ihr in Stresssituationen, bei Konflikten und so? Also das war für mich der Schlüssel eigentlich. Ja.
Und auch hier wieder, ich finde es so spannend, wie die Parallelitäten zwischen Führung und das Leben insgesamt managen. Auch da, wenn man überlegt, wie viele Menschen Dinge ihren Liebsten sagen und bereuen es am nächsten Tag, einfach weil sie noch nie sich mit ihren Triggern, mit ihren Emotionen beschäftigt haben.
Ja.
Und wir haben alle keine Zeit, wir haben alle viel zu tun, aber ich erinnere immer wieder dran, die Menschen haben zwischen 2,5 und 4 Stunden Screentime am Handy. Wer das hat, soll mir nicht erzählen, er hat nicht 10 Minuten am Tag Zeit, um in sich selber reinzuhören, um bestimmte Dinge zu tun. Also das ist, glaube ich, eher eine Ausrede als die Realität. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal abstrahieren vom Thema Leadership und du nochmal auf dein Leben insgesamt und auf die Auf- und Abs deines Lebens drauf blickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Gar nicht so leicht, die Frage. Ich glaube, es ist wirklich, gibt wahrscheinlich viele Erkenntnisse, aber auf jeden Fall an erster Stelle, und da wiederhole ich mich jetzt, aber dieses wirklich mich selber kennenzulernen und zu verstehen, was ich wirklich gut kann und wo ich einen Unterschied machen will. Das hat eigentlich, also wenn ich gefragt werde, was hat den größten Unterschied gemacht, dann ist es eigentlich das. Sowohl beruflich als auch privat. Es ist auch das, aber ich glaube, manchmal muss man auch Erfahrungen selber machen, aber dieses, das wurde schon oft gesagt, aber dieses einfach mal mutig sein, einfach mal machen, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und selbst wenn sie nicht funktionieren, selbst wenn man, wir hatten es am Anfang, 1,5 Jahre ein Studium angefangen hat, also früher undenkbar, dass ich, dann wäre ich ja irgendwie 1,5 Jahre wieder zurück und hätte gedacht, oh Gott, das ist jetzt alles für umsonst.
Das ist eine Delle im Lebenslauf.
Ja, eine Delle im Lebenslauf, oh Gott, genau. Ja, aber genau das, nee. So, und das ist eigentlich das Schöne, also die Menschen, die bewundere ich, die dann sagen, nee, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Also das ist doch cool. Wenn man sich das traut. Wir haben in der Kita, in die unsere Tochter geht, das eine, die eine Erzieherin, und die hat was ganz anderes gemacht und hat jetzt irgendwie vor 2 Jahren umgeschult, und wir brauchen ja auch mehr Betreuerin, das ist sowieso dann ganz toll. Aber hey, wie mutig ist das? Die hat auch 3 Kinder und macht das irgendwie einfach nochmal neu. Das finde ich, das ist toll. Und dann wirklich, ich glaube, dieses, hey, jeder Mensch kann, ich glaube da wirklich dran, kann etwas besser als 95% der anderen Menschen. Das ist jetzt wirklich keine Studie oder so, aber das ist mein Gedanke. Und ich glaube, das gibt einem echt viel. Das kann jeder auf sich selber beziehen. Und die meisten haben es aber noch nicht rausgefunden. Und wenn du das rausfindest, da kannst du dein Leben dann ausrichten. Und dann, ja, und aus meiner Sicht führst du dann ein glücklicheres Leben.
Absolut. Dies Delle im Lebenslauf, das hat bei mir jetzt kurz nochmal nachgewirkt, weil ich glaube, insgesamt Dellen im Leben machen das Leben lebenswert.
Voll,
das sind die in dem Moment nicht immer schön sind, aber man entwickelt sich weiter, man lernt die Höhen, die Nicht-Dellen auch wieder mehr zu schätzen.
Ich glaube, das ist der Punkt, Chris, wirklich. Dieses, wenn du nie auch mal Schicksale, schwierige Zeiten hast im Leben, dann weißt du nicht zu schätzen, wenn du mal schöne Zeiten im Leben hast oder all die Höhen. Das ist so wahr. Ohne die Tiefen keine Höhen, oder zumindest kannst du sie nicht wertschätzen.
Und beides vergeht, auch dessen dürfen wir uns bewusst sein, wenn die Kinder oder wer auch immer man selbst gesund ist, dann ist es kein dauerhafter Zustand, aber auch das Gegenteil nicht. Ich könnte noch ewig weiterreden, ich kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen, und mir ist jetzt nochmal mehr klar geworden als beim Lesen an sich, dass es ist ein Fachbuch, für Führungskräfte, aber es gibt so viele Parallelen, wenn man als Führungskraft bestimmte Dinge gut macht, dann kann man die auch ins eigene Leben übersetzen. Voll. Deshalb selbst wer noch kein Team von 50 Leuten unter sich hat, dem empfehle ich dieses Buch. Danke, dass du die Extrameile gegangen bist, um das neben all deinen Themen runterzuschreiben. Ich weiß selbst, wie viel Aufwand das ist. Und wenn Menschen bereit sind, ihre Perspektiven so aufzuschreiben, dass man davon profitieren kann. Ich kann deinen LinkedIn-Kanal sehr empfehlen. Da teilst du hochaktuelle Themen. Und vielen Dank, dass du den Weg hier nach München gekommen bist, trotz Tochter und allem, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank fürs schöne Gespräch.
Ein tolles Gespräch, Chris. Vielen Dank.